Bitte nicht erschrecken. Manchmal passieren einfach Sachen. So Sachen, die dazu führen, dass so ein Podcast mal ein wenig anders klingt, aber nächstes Mal ist alles wie früher. Versprochen.
Podcast.
Du hast voll die Radiostimme, ist mir gerade aufgefallen.
Ja. Besser als das Radiogesicht.
Jo. Achtung, wir spoilern.
Wir spoilern.
Ja, Wein?
Rot, Weiß oder Rosé?
Mischen. Also ich bin für Rotwein.
Ja, wir machen Rotwein.
Ja, auf die Kultur.
Auf die Kultur.
Finger weg vom Wasser.
Jo, willkommen beim Rödcast. Der Männer-Podcast über Männerfreundschaft.
Oh ja.
Da schießt einmal gerade die Milch ein.
Ja, es geht los, es geht ganz von vorne los. Das Niveau sinkt.
Ja, jetzt.
Jetzt?
Ja.
Ja, wir sitzen hier heute mit Ralf.
Plopp. Infobox.
Plopp.
Plopp.
Infobox.
Infobox. Tobias.
Plopp.
Plopp. Plopp. Plopp.
Bekannt auch. Bekannt auch vom Sumpf und
Serienrepublik.
Und Data Reinhardt.
Auch.
Ja.
Sei gegrüßt, Ralf.
Plopp.
Plopp, plopp, plopp. Tobias.
Plopp.
Plopp, plopp, plopp.
Hallo, Jochen und Paul.
Ja, und mit Paul und
der andere.
Ich hab vergessen, hieß er. Paul und Oskar.
Oskar.
Ja, mit. Wir sollten wirklich den Namen vergessen. Und unsere Experten für Wie es in Band sein.
Ja.
Weil hat Band, haben Band.
Richtig.
Hallo, wir sind Mich und Leon von
wir sind Band.
Behold.
Bei dieser Aufnahme werdet ihr 11 mehr Fans haben.
Wir tragen auf der Bühne Lederharnische.
Und
Nee, wie ist das Wort?
Bondage-Dinger da.
Ja.
Harnisch ist, glaube ich, schon das treffende Wort. Also,
Harnisch ist eine Rüstung, ne?
Ja.
Ja,
okay. Das ist diese Vollrüstung.
Ja, okay. Ja, dann,
also eine leichte Lederrüstung ist, glaube ich, ein Harnisch.
Ja, okay. Nein, das tun wir natürlich nicht. Wir machen auch kein Oldschool-Heavy-Metal. Wir machen
bösen Death Metal.
Oh. Mit ein bisschen so progressivem Einschlag. Und ich glaube,
ja.
Und wir machen seit 2015 zusammen Musik. Also das sind jetzt fast 5 Jahre.
Es sind 5 Jahre, ziemlich.
Ziemlich,
genau.
Ich weiß
nicht, wann wir genau angefangen haben, aber ja.
Ja, ihr habt 2 Alben raus inzwischen, ne?
Oder? Ah, das sind
zwei
EPs, ja.
EPs, ja. Ah, okay. Mini-Alben würde ich sie nennen.
Ja.
Elbchen.
Ja.
Zwei Elbchen.
Ja, heutzutage hört sich ja eh keiner mehr ein ganzes Album an.
Ja, Anvil.
Teil 1. Der Film Anvil, die Geschichte einer Freundschaft und die Band Anvil.
Für die richtige Stimmung habe ich 2 vollkommen unvoreingenommene YouTube-Playlisten zusammengestellt. Die sind in den Shownotes verlinkt.
Nice.
Ja. Hat mal jemand Lust, einfach so sagen kurz, worum es bei dem Film geht? Ich glaube, das geht bei dem Film sehr schnell.
Es geht bei dem Film eigentlich ganz schnell.
Ja,
es
ne?
geht um Anvil, eigentlich die Begründerin der Bands, heißt das gar nicht.
Stimmt
das
eigentlich,
ne? Was? Eine der ersten Bands, die quasi so groß geworden oder nicht groß geworden sind im Speed- und Thrash-Metal-Bereich.
Ja. Und ja, die waren zu in den 80ern, zu Zeiten, als Metallica und Slayer und so weiter groß geworden sind, waren die auch mit von der Partie. Und die Band hat eine sehr tragische Geschichte, weil die dann sang- und klanglos untergegangen sind, mehr oder weniger nach ihrer ersten Hochphase, während die anderen Bands quasi durchgestartet sind.
Multimillionäre geworden sind.
Ja. Genau. Und das Interessante ist halt, dass die aus demselben Milieu kommen, sage ich mal.
Ja.
Okay.
Jahrzehntelang haben die rumgerödelt, ein Album nach dem anderen rausgebracht und kein Arsch hat's interessiert.
Ja. Gab's wohl immer, aber.
Durchgehend, ja. Ah. Also zumindest in der Kernbesetzung.
Wobei sie in Metal-Kreisen, bei Metal-Konnoisseuren,
ja.
bei anderen Bands durchaus bekannt waren, aber halt, ich glaube, es geht ja mehr um den finanziellen Erfolg.
Ja.
Ja. Der war nun mal gar nicht da. Was hat der Lips gemacht? Catering für so eine Schule oder irgend sowas?
Ja, so Kurierdienst, irgendwas.
Ja, der hat Essen ausgefahren.
Der Sänger, ne?
Ja. Ja. Der Sänger Lips und der Schlagzeuger
Rob Reiner. Robert Reiner aus Bochum.
Ja, war wohl auch so, dass die auch sehr geschätzt sind und waren von vielen Bands, die jetzt sehr groß geworden sind, weil die so ein bisschen früher tatsächlich waren als die ganzen Slayer Metallica Sachen. Also die waren ein bisschen früher an der Oberfläche, sag ich mal so. Die haben dann mit Bon Jovi und solchen Bands live gespielt. Und ich glaube, der Film beginnt auch damit, dass dann wirklich irgendwie Slash und dann hier der Drummer von Metallica, der Lars Ulrich und so, die sagen, wie geil sie das damals halt fanden und die Band so, dass sie dann irgendwann halt verschwunden sind, ja.
Waren auch mit denen auf also es fängt mit einem Festival an, auf dem die gespielt haben.
Ja, genau.
1984.
Ja, da spielen die mit Bon Jovi und so.
Mit Bon Jovi hat die auch gerne mal gespielt.
Es waren auch andere große Bands, ich hab's auch gerade wieder vergessen, wer da noch dabei war.
Scorpions?
Ja. Kann sein. Scorpions
waren dabei, ja, doch.
Es kann sein. Ja. Oh. Sind da alle groß geblieben, ja. Aber Anvil nicht.
Ja, aber so ein Amboss schwimmt halt auch scheiße, ne?
Ja.
Unglaublich.
Ja. Naja, Skorpione können auch nicht besonders gut schwimmen.
Es gibt aber auch
Schwimmskorpione.
Willkommen beim Karlauer-Podcast.
Aber es gab wirklich...
Der gemeine Taubskorpion.
In Urzeiten
gab es heimisch nicht Bagger mit. Sehen.
In Castrop rauchst du. Jo, bis dann 2008 dieser Film rauskam, den wir heute besprechen. Anvil, Geschichte einer Freundschaft. Deutscher Titel.
Yes.
Originaltitel Anvil, The Story of Anvil.
Ja.
Deutscher Titel. Aber ich finde den in dem Fall irgendwie...
Finde ich den passend
voll persönlich, ja. Weil es ist ja, die Geschichte ist ja gar nicht vorbei mit dem Film.
Ja, das stimmt.
Warum überhaupt über den Film sprechen?
Ich hatte das merkwürdige Gefühl, als ich diesen Film gesehen, erstens zwei Idioten gesehen zu haben, aber die ich super sympathisch fand.
Mhm. Auf wen spielst du jetzt sonst noch an?
Und das Schlimmste daran ist, ich konnte mich super damit identifizieren, also so meinen eigenen
Idiotenfreunden.
Ja,
ja, absolut.
Ja.
Band-Erfahrungen oder was?
Ja, nee, aber dieses Abarbeiten, dieses Ding einfach sein Ding machen zu wollen und nicht weiterzukommen, weil es hängt an irgendwas, was von außen betrachtet total logisch ist worden. Das hängt aber von nicht nach innen richtig.
Ja, ganz klar.
Ich würde die beiden nicht Idioten nennen, das finde ich gemein. Das sind keine Idioten, die sind einfach nur extrem naiv.
Und ja, das Wort trifft es genau. Extrem naiv und irgendwie auch Idioten im positiven Sinne.
Ja.
Also nicht abgeklärt, die haben nichts.
Keine Businessmenschen.
Ehrlich halt, ne?
Also, ja, total ehrlich, total naiv und damit hast du halt in der Industrie verkackt.
Kurze Zusammenfassung.
Also kurze Einbruch. Wir reden jetzt vom Sänger und vom Drummer, die halt seit sie 14 waren schon zusammen Musik gemacht haben und dann diese Band gegründet haben und das halt bis heute durchgezogen haben. Ja, jetzt, also wenn der Film von 2008 ist, dann sind die jetzt 63 oder sowas in der Richtung.
Jawohl.
Genau.
Also das ist so der feste Kern der Band.
Ja.
Der Film handelt ja auch zum größten Teil so von der Dynamik zwischen den beiden.
Ja.
Das Film hat tatsächlich, glaube ich, zwei große Hauptthemen. Erstens die Dynamik zwischen den beiden und zweitens die Dynamik mit allen anderen.
Mhm. Ja.
Der noch.
Das ist ja auch mega witzig, dass sie dann anfangen, wieder diese Touren zu machen und dann dann spielen sie irgendwie so ein paar große Festivals in Europa und treffen dann auf so ein paar Metal
ist viele Größen. Das war so traurig und die haben alle nicht erkannt.
Der eine war ja der größte, war ja so ein mega Held für den. Das war der Gitarrist von den Scorpions, Michael Schenker.
Michael Schenker.
Und der labert den so voll, so, ja, dein größter Fan, und der guckt ihn einfach nur an wie ein Auto. So, was willst du eigentlich von mir?
Das war richtig hart. Mit der Brüste. Und weißt du noch, wir haben damals gespielt.
Ja.
Das war vor 40 Jahren.
Ja, aber das hat er mit jedem gemacht.
Ja, aber einige haben den auch schon wieder.
Der Film fängt halt damit an, dass wir fangen erstmal von vorne an. Wir sehen dieses eine große Konzert von dem aus Japan 1984, was wahrscheinlich das größte Konzert ist, was sie bis dahin hier hatten. Und für die anderen, bei denen ging es halt weiter nach oben. Und für die ging es nach unten. Ja. Genau, die haben, glaube ich, noch einen Release gehabt und ab da. Und auch so kleine Plattenfirmen und auch nichts mehr bekommen, eingenommen da. Und
irgendwann haben sie doch auch angefangen, die Sachen selber zu vertreiben, ne?
Das sehen wir auch. Und wir lernen sie halt kennen, wie sie relativ weit unten sind gerade, also wirklich weit unten. Also wir erfahren auch im Laufe des Films, wie weit unten. Einer von denen ist anscheinend gerade quasi obdachlos. Lips, der Sänger, ist fährt Essen aus, Rob Reiner. Ist Aushilfe am Bau und sie greifen nach jedem Strohhalm. Jeder Strohhalm ist scheiße am Ende.
Die haben ja auch nichts gelernt. Ne?
Nee. Die haben mal angefangen, Metal zu machen und gehofft, dann wird der super. Wir werden groß. Zumindest von Lips erfahren wir, dass da kein Abschluss hat. Er ist von der Schule runtergegangen für die Band.
Also das ist wirklich Einsatz.
Ja, hat 40 Jahre später ausgezahlt, aber...
Hat sich ja anfangs auch kurz ausgezahlt.
Ja, ganz kurz.
Dann erstmal 30 Jahre nicht.
Hat aber trotzdem geschafft zu heiraten und sich zu vermehren.
Immerhin, ja.
Also die haben das Glück, dass die Leute haben, die mehr oder weniger. Mehr oder weniger kann man so sagen, dass das mitmachen, hinter dem steht. Was ich aber total geil fand, ist das Konzert, was sie da gespielt haben zu seinem 50.
Ja.
So eine wirklich winzig kleine Audience mittendrin und dann die beiden
Mad Dog
und Cut Loose,
ja.
Die Hardcore-Fans, was ich so richtig als peinliche Metal-Fans.
Oh ja,
die waren wir alle früher.
Auf die trifft das Wort vom vollen Idioten wirklich zu.
Ja, ja. Wobei ja auch zumindest dieser Cut Loose ja irgendwie auch Manager in so einer Telefonverkaufsfirma ist.
Ja.
Dieses Konzert, das sind genau Konzerte, wo ich sogar noch hingehen würde. Also wo ich gerne hingehe. Wo ich sogar eingehen würde, dabei zu stehen. Normalerweise, ich bin über 40, da sitzt man ja lieber.
Aber das war
ja auch nichts verdient dabei, ne?
Nö.
Ja, schön einen runtergeholt. Ne? Was ich auch sehr legitim finde. Und dann wieder Essen schleppen und ab auf den Bau.
Ja.
Positiv kann man dazu sagen, die spielen sich halt seit Jahrzehnten den Arsch ab.
Ist dann wiederum die Frage, die man sich stellen darf, ist das wirklich Dummheit und Naivität, wenn man nicht merkt, man aufhören sollte? Oder ist das wirklich so viel Einsatz und Liebe zu der Materie, dass man einfach nur quasi auf die Knie gehen sollte und sagt, ihr seid so geil?
Beides.
Mittelding, würde ich sagen, ja.
Ich würde zu Letzterem tendieren. Also ich meine, man muss sie nicht geil finden, so, aber man muss, finde ich, auf jeden Fall Respekt davor haben.
Das auf jeden Fall, ja.
Vor allem, die sind ja auch nicht schlecht mit dem, was sie machen.
Also nee, die machen
das ja. Das jetzt für uns die Musik ist, aber es ist also, ja nicht so, dass es so Leute sind, die vollkommen an ihren Fähigkeiten vorbei arbeiten.
Nee, also wie ich das so beurteilen kann, so als Musiker, sind sie auf jeden Fall durchaus fähig. So, die
klar,
wissen, wie man das macht, so die beherrschen ihre Instrumente, die schreiben interessante Musik, so für ihr Klientel, sag ich mal.
Interessante Texte.
Zu den Texten kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Ist es kurz angesprochen worden?
In dieser Talkshow. Das habe ich mitbekommen noch. Ich weiß nicht, es ging irgendwie um harten Sex oder sowas. Ja,
und um Daumen haben sie auch noch einen Song.
Ah ja, das war aber der erste, den sie geschrieben haben. Ja, da ging es irgendwie darum, dass sie die hatten gerade halt wohl zusammen da Geschichtsunterricht oder sowas. Da waren die noch so Kiddies und dann haben die darüber geredet, dass früher teilweise die Leute an ihren Daumen aufgehängt wurden, wenn sie sich nicht zum Christentum konvertieren ließen. Und dann war das so die Idee für den ersten Songtext.
Plop, 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 plop. Thumb Hang heißt der Song.
Und ich habe ihn in den Shownotes verlinkt.
Plop, 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 plop.
Also es geht mit dem Konzert los und dann kriegen wir erstmal Interviews von Blammy mit dem kleinen Typen von Metallica.
Lars.
Slash
war auch noch dabei.
Ja, Slash war auch noch dabei. Der große Typ von Guns N' Roses mit Hut auf. Das fand ich ganz nett gemacht, weil man sieht halt erst so diese erste Show und dann wird es halt eingeordnet, wo die anderen jetzt sind und was
ja,
die Leute waren. Und
klar.
Jetzt ist, wo die da gegenüber zu stehen. Also kommt ja direkt danach, fahren wir, dass die heute nichts groß machen, außer Essen ausfahren und am Bau sitzen. Und Lemmy sagte halt, man muss halt manchmal geht es einfach nur darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
Eigentlich immer geht es nur darum.
Eigentlich immer. Und dann habe ich gedacht, was kommt noch dazu, die richtige Person zu sein? Also auch es erkennen zu können und zuzugreifen und es dann umzusetzen. Ja. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, die waren öfters schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. Du hast dann nicht das Richtige gemacht, wenn es weitergeht.
Du warst auf der falschen Seite der Tür, ne?
Ja. Oder sind dann rausgegangen, als es so
bleiben. Ich muss jetzt pissen.
Ja.
Sucht ihr euch mal den Sänger aus.
Ich meine, eigentlich ist, glaube ich, sogar, dass es der Zustand, den die haben, ist ja eigentlich für viele, wenn es eher so ein Normalfall. Also, dass man ewig abrackert und nichts rumkommt.
Für viele Bands vor allem, ja.
Mhm.
Das stimmt wohl.
Ja, aber da würde ich auch nochmal auf das eingehen, was er vorhin gesagt hat. Soll ich natürlich wieder deinen Namen vergessen?
Nämlich Tobias.
Tobias, was Tobias vorhin gesagt hat.
Ich war nicht mehr sicher, ob es Thomas oder Lukas war, aber.
Auch beides sehr schöne Namen.
Einige muss auf Ralf.
Ralf ist super. Ralf.
Warum nicht Alf?
Alf!
Also Ralf. Katzenrezepte.
Die außerirdische Lebensform.
Träume und Realität.
Ja, genau. Also wie man das quasi beurteilen soll, dass sie halt eben ihr ganzes Leben quasi für diese eine Sache aufopfern. Ich glaube halt, dass man als Künstler gar keine andere Wahl hat. So, man hat halt so dieses Bedürfnis, sich selbst zu verwirklichen und also in dem Fall ist es eben Musik, quasi zu veröffentlichen. So. Und ich glaube, bei vielen Menschen, die können gar nicht anders. So. Von daher.
Ja, das muss raus, ne?
Genau.
Ja, es muss nicht unbedingt das Modell sein, was die halt gemacht haben. Also wirklich, die haben ja radikal auf den Punkt. Keine Ausbildung, kein nichts, kein Plan B, sondern wir ziehen jetzt das Ding so durch. Gute Brotjob und so, der ist da nicht so.
Ja, aber kann ich vollkommen verstehen, dass sie das gemacht haben.
Ja, also. Vor allem auch in dem Alter, wo sie losgelegt haben, da ist das ja so. Da hat er gedacht, wir haben da ein Ding am Laufen. Mhm. Und so muss jetzt starten, da brauchen wir Zeit für die Energie und scheiß Schule.
Ey. Eben.
Ja. Und ich glaube,
kann ich auch vollkommen verstehen, was man von diesem Leben, was einem quasi nahegelegt wird, zu leben, dass man da keinen Bock drauf hat.
Vor allem, wenn das so fundamental dem widerspricht, was du dir versprichst,
was
du vorhast.
Ja.
Also wenn das ein Bremsklotz ist.
Ja. Absolut.
Ja.
Und dann glaube ich, wenn du da einfach schon zu lange drin hängst, wie die das ja dann schon so 30, 40 Jahre dann machen, das ist, Alter, die hast du nicht mehr im Kopf. Und so wirklich sind die auch nicht mehr, was willst du dann noch machen? Ausbildung, das ist jetzt der Weg. Dann geht man dann halt weiter. Mhm. Und sie sind ja auch gut da drin. Das ist ja, wie gesagt, nicht das Ding. Mir fehlt bloß vollkommen jeglicher Geschäftssinn.
Mhm.
Und das ist scheiße. In dem Fall.
Ich denke mal, wenn die in den 80ern einen fähigen Manager gehabt hätten, hätten sie sich den ganzen Müll ersparen können, der nächsten 30 Jahre.
Höchstwahrscheinlich. Und es scheint ja so auch zu sein, tatsächlich, also, dass selbst in den Nullern ist ja irgendwie da noch eine Nische für die da gewesen. Also selbst wenn später noch...
Es war immer irgendwie Interesse an der Band da.
Genau. Also. In Japan.
Ja.
Japan hat sowieso eine große Metal-Szene.
Ja, ich glaube besonders so, sag ich mal, Speed-Metal, Power-Metal-Sachen.
Und Gitarrenvirtuosen.
Ja, und genau sowas, genau. Ja. Das ist immer irgendwie in das Japan immer schon beliebt gewesen. Ich glaube auch zum Beispiel Blind Guardian, die ja eine sehr große Band sind, die haben auch in Japan erstmal durchgestartet, obwohl das eine deutsche Band ist, ja, am Anfang. Das erste Live-Album von Blind Guardian ist Tokyo Tales, ja, genau. Das
also, da sind wir wieder bei denen, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ja,
wahrscheinlich schon.
Und du musst es wissen.
Mhm.
Ich meine, woher willst du in Kanada wissen, dass du eigentlich nur nach Japan gehen musst und die nur auf dich warten?
Genau, keine Ahnung.
Das ist die Frage, geht man da einfach, wenn so naiv bin ich nicht, aber geht man nach, ruft man in Japan, also ich bin eine Metalband? Oder lassen die da jeden aufspielen? Oder
ja, für sowas braucht man halt, also zumindest zu der damaligen Zeit, heute, ich meine, die Musikindustrie hat sich natürlich radikal geändert in den letzten 30, 40 Jahren, aber ich glaube, damals hat man für solche Sachen tatsächlich ein Label gebraucht.
Das ist tatsächlich eine der Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, weil das wäre ein ganz großes Thema, das Label finden. Und so braucht man das heute
wirklich? Heutzutage nicht, aber damals auf jeden Fall.
Ja, damals brauchtest du ein Studio, also die Technik, du brauchtest die Vertriebswege.
Heutzutage du kannst du alles zu 90% selber machen.
Vor allem Aufnahme früher mit gutem Sound aufnehmen, das war, glaube ich, auch
extrem schwierig.
Extrem schwer.
Teure Studios bezahlen. Ganz genau.
Der Film ist ja 2008 rausgekommen, 2006, 7 spielt er, glaube ich. Und die sind ja noch ganz klassisch auf dem klassischen Weg. So ein Label, Tour.
Aber die haben doch dann auch zu der Zeit aufgehört. Also es wird auch in dem Film gezeigt, dass sie dann dieses Album, was sie da aufnehmen, dass sie das dann im Eigenvertrieb verkaufen.
Ja, weil es dann nicht mehr anders geht.
Genau.
Ich glaube, die wurden halt auch von den Labels, die sie vorher hatten, ziemlich hart abgerippt, so wie ich das verstanden habe.
Ja, die haben keine Kohle bekommen.
Und die Alben waren wohl auch nicht so geil vom Sound her. Das war nämlich auch was, das die angesprochen haben, die beiden halt im Film. Dass halt alle ihre alten Alben, außer dem ersten super Bekannten am Anfang in den 80ern, die haben halt alle nicht sehr gut geklungen, so anscheinend. Also ich kann es jetzt nicht so bewerten, weil ich die nicht alle kenne, aber...
Kann ich auch nichts zu sagen.
Und deswegen sind die ja auch in dem Film quasi zu dem Typen, zu diesem CT da zurückgegangen, wo die halt damals sehr erfolgreiches Album aufgenommen haben.
Ach, das war der von dem ersten Album?
Das war genau der gleiche, genau.
Ach so, okay. Bloß mit weniger Haaren.
Ja, ja. Und der war dann so, ja, hier 13.000 Dollar bitte. Oder Euro oder ich weiß nicht was.
Pfund sogar,
also noch mehr. Ja, genau. Und dann... Aber sie wollten es machen. Sie haben das dann, der hat das ja dann von seiner Schwester irgendwie geliehen, so.
Ja, aber das ist ja auch so eine Story, die sich in den ganzen Film zieht. Sie sind eigentlich nur am Reinstecken.
Ja.
Lips und Rob Reiner.
Lass uns mal über die beiden Typen, über die Protagonisten reden.
Ja, bitte.
Weil tatsächlich, also vor allem Lips habe ich mich ganz stark
gefunden. Das ist der Sänger.
Ja. Ja, genau, das ist der Sänger und Rob Reiner ist der
Schlagzeuger. Robert Reiner aus Kastrup.
Ja.
Kastrup-Rauxel.
haben ja schon ein bisschen anklingen lassen, dass sie ein bisschen naiv an die ganze Geschichte rangehen und das seit längerer Zeit.
Seit sehr viel längerer Zeit.
Was ich spannend an dem Film finde, also vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, der Regisseur kannte ich schon länger, der war vorher War Rhodey bei denen und da gab es schon eine sehr persönliche.
Der Regisseur war Rhodey bei denen?
Ja, also Rhodey bei denen.
In den 80ern oder was?
Ich weiß nicht wann, aber der war Rhodey bei denen. Das ist auch sein einziger
bis jetzt. Ja, krass, dass sie überhaupt einen Rhodey hatten.
Ich glaube,
Rhodey kostet ja Geld.
Ich glaube auf jeden Fall, der klügste Schachzug der Band, den sie je gemacht haben, war, diesen Film zu produzieren.
Ich glaube nicht, dass es ein Schachzug war.
Es war auch nicht,
ich glaube,
das war der Glücksfall, glaube ich, schlechthin.
Das war auch nicht deren Idee, die haben zugelassen. Der Schachzug war es, zuzulassen.
Ach so, ja.
Du musst zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtigen
Entscheidungen. Du musst zur richtigen Zeit einfach mal nicht Nein sagen.
Ja, die dachten sich, ja gut, kriegen wir ein bisschen Promotion für unser nächstes Album und dann.
Ja, und die kannten den Typen auch. Ich finde, man merkt das schon, weil die lassen ihn dann ziemlich nah ran.
Ja, ja, klar. Wenn man sich da zerstreiten.
Diese ganzen Streitereien,
das ist da musste ich wirklich heulen. Ne?
Ja, das ist so traurig.
Den da den Robert
im Studio, ne, wo das dann
vom Ausschuss.
Dir fehlt die Energie, ich hasse dich, du Schlumpf. Und dann nur so Feuer und so lethargisch. So.
Ja, ist halt so, ne.
Ja, schien ja aber so, als wäre das schon immer so in der Band, die Dynamik zwischen beiden gewesen, ne?
Die sind seitdem die 15 Freunde.
Ja.
Seitdem die 15 sind auch zusammen in der Band. Und die wirken auch so. Also die wirken verheirateter als ihren Ehepartner verheiratet. Ja, ist halt so, ne? Ja, das heißt,
aber in diesem Interview vom WDR Rockpalast, da sagen sie ja so, eigentlich sind wir wie Brüder. So. Ja. Wir können uns auch mal schlagen und streiten und so, aber im Endeffekt dachte wir wieder Brüder.
Einerseits haben die halt dieses gemeinsame Ziel, diese Band voranzubringen, und ich glaube, das schweißt auch, man merkt, die mögen sich, die hängen schon ewig zusammen, und andererseits haben die halt echt die Anfälle, wo eigentlich Lips rein Rob anschreit.
Ja, ja.
Ja,
genau.
Also Lips ist wie ein großes Kind. Ein großes Kind, aber der gleichzeitig der ist, der alles, sagt er ja selbst, ihr erwartet von mir die Entscheidung und ich muss jetzt alles regeln, und warum fehlt noch, dass er wirklich so einen Anfall von innerer Kenntnis hat, warum eigentlich ist ja bis jetzt auch noch nicht gut gegangen, warum muss ich das sein? Also der hat den ganzen Druck und tatsächlich wird der Rob so ein bisschen passiver in der ganzen Geschichte drin.
Er ist aber auch, glaube ich, die Personifizierung des Metal und Metal-Fans, und darum baut er diesen Druck auch bei sich selber auf.
Der ist super. Also,
ich finde das wirklich krass, ne?
Und also als sie auf diese Europatournee so Mitte des Films gegangen sind, da waren sie auf dem Schweden-Festival.
Ja.
Und der ist eigentlich nur von einem Musiker zum anderen geraten, um ihn zu sagen, geil er ihn findet.
Und ob er ihn noch kennt von früher.
Keiner kannte ihn, das fand ich so traurig. Da musste ich wirklich auch mal rein.
Doch, ich glaube doch, ein paar wussten schon noch, wer das war.
Ja, zwei.
Zwei
von 50 oder so.
Und da fand ich in seiner Naivität total beneidenswert, weil er das gar nicht so richtig mitbekommen hat zu seinem Glück.
Ja.
Was die nicht alle irgendwie also komisch fanden.
Ja, was ist denn das für einer? Ja, vor 30 Jahren auf dem Konzert gespielt.
Also die sind auch irgendwie ein bisschen betriebsblind. Die kriegen nicht so richtig mit, was um die gerade alles abgeht.
Was wahrscheinlich auch besser ist für sie. So. Weil sonst hätten sie wahrscheinlich auch nicht die... Wenn das jetzt knallharte Realisten gewesen wären,
dann wären sie nicht
wahrscheinlich niemals die Energie gehabt, so weit das durchzuziehen.
Das ist der ganzes Projekt... Also die haben die Schwester ja zwischendurch interviewt von Robbers, glaube ich, ne?
Ja.
Ja.
Und die hat schon resigniert.
Ja. Die Band ist schon seit 20 Jahren tot, und das ist nur noch eine Clownshow, dann dachte ich, okay, sie hat einerseits hat sie recht, andererseits kannst du das nicht einfach so abtun.
Das ist ihr Lebenswerk, so. Das ist doch eigentlich total verständlich, dass sie da dran hängen.
Und die haben ja auch null Sicherheitsdenken. Ne? Sie sagen nicht, ich muss jetzt hier einen Job, eine Ausbildung machen, damit ich in 50 Jahren vernünftig Rente machen kann. Da ist denen scheißegal.
Nee, das ist deren Weg und
ein Das oder gar nicht.
Vollgas. Mit vielen fahren in die Hölle.
Und das ist noch nicht mal mehr eine Entscheidung, sondern das ist einfach die Unfähigkeit, noch andere Entscheidungen wahrnehmen zu können.
Mhm.
Wenn sie es können, hätten sie es vielleicht irgendwann was abgebrochen und gesagt, jetzt hier, komm, krieg nichts.
Ja, ich glaube, wenn du knallharter Realist bist, dann wirst du nicht unbedingt Musiker. Also zumindest nicht auf die Art und Weise. Du bist vielleicht klassischer Musiker in einem Orchester oder so, aber
selbst die, also selbst da hast du so ein Elite-Ding, wo so ein paar die umschwimmen und die dann davon
ja, klar, und dann, ja.
Eben, die führen auch kein Leben in Saus und Braus. So, die müssen 8 Stunden am Tag üben und dann für den Hungerlohn in irgendeinem Orchester mal lochen.
Stimmt.
Das ist eine ganze Gestaltung so. Du hast ein paar, die richtig, also auch in der Illustration, du hast ein paar, die so richtig gut davon leben können, und den Rest, alle anderen.
Und der Rest ist viel größer.
Und ist tatsächlich, der ist wie ein großes Kind. Der ist total sympathisch und wenn er so grinst, dann möchtest du den mit den Feiern gehen und so, und geistig keine Impulskontrolle.
Er hat das auch selbst gesagt im Film. I'm not a person who is good to live with, hat er, glaube ich, gesagt. Oder er ist halt kein Mensch, mit dem man einfach zusammenleben kann. So.
Trotzdem hat er eine
Familie. Ja, klar. Ja,
er hat auch ein Kind, und er macht auch nicht den Eindruck, als wäre er eigentlich auch ein super Papa.
Ja, das hat seine Frau auch gesagt, dann hat er auch geweint. Die Leute weinen dauernd in dem Film übrigens.
Ja, die beiden
Das ist ja für alle Beteiligten.
Ja.
Die Tragik, die überträgt sich ja auf alle, die damit irgendwie zu tun haben.
Ich habe heute einen Film über Heavy Metal geguckt. Die Leute haben alle geweint. Die ganze Zeit.
Das hat ja auch was mit der finanziellen Sicherheit der Familie zu tun. Und so.
Ja, klar.
Dass da jemand ist, der halt ständig nur in irgendwas reinsteckt. Und da kommt
vor allem, wenn er auch dann immer auf Tour ist. Ne? Ist ja nie zu Hause dann.
Lips.
Ja.
Mit oder ohne Bart?
Mit Bart sah er viel besser aus. Ja, ne? Mit Brille auch. Der sollte immer Bart mit Brille. Dann.
Ja, das sah irgendwie doch intelligenter aus.
Weil er hatte schon so ein bisschen so altersbedingt sein Kind verloren.
sein Kind oder Kind?
Sein Kind. Und wenn er dann einen Bart davor hatte, dann sah das nicht mehr so aus, halt, finde ich.
Boah, ich habe das ist mir gar nicht aufgefallen, dass der manchmal einen Bart hat und manchmal nicht.
Doch, doch. Später,
also mehr so gegen Ende.
Halt. Und mit Brille sah er dann auch tatsächlich auch noch intelligent dazu aus.
Ja, so wie Homer.
Ja, wahrscheinlich hat er auch drei Wachsstifte in seinem Kopf drin.
Ich will erstmal noch was. Was habt ihr von den Bildern von Rob Reiner gehalten?
Was?
Die waren Bilder. Toll. Die waren
besonders das vom Klo, das war schön.
Ja.
Habe ich jetzt nicht verstanden.
Der Reiner, der Rob, der Schlagzeuger, der malt.
Ach stimmt,
der Bilder gemalt. Der hat der Galerie in Kassel-Brauxel und da hat er seine Bilder.
Ich fand die richtig gut.
Ja, die waren ganz cool.
Da ich auch das mit Scheiße
auch keinen Sinn für Kunst habe, waren das halt Bilder.
Okay, jetzt aus der Perspektive des Illustrators, der wusste, was er tat. Also der Bildausschnitt saß, die Perspektive saß, also der wusste, was er tat. Und man kann tatsächlich ein Bildband von ihm kaufen.
Eine Pleite-Tournee.
Weil auch die Tour müssen die ja selbst bezahlen.
Ja.
Das fand ich auch bezahlen. Wo haben sie eigentlich diese Alte da aufgetrieben?
Die hat dir eine Mail geschrieben und gesagt, hey Leute, ich habe vor euch eine Europatour.
Ich habe euch eine Europatour gebucht.
Ja,
und bei jedem
Gig gibt Gulasch.
Und da stand noch drin, bei jedem Gig verdient ihr mindestens 1500 Euro.
Also jetzt überlegt mal, die bucht quasi ohne mit der Band abzusprechen.
Ja.
Europatournee. Und dann schreibt ihr, ich habe euch eine Tournee gebucht. Und lebt ohne irgendwie drüber nachzudenken. Das ist ein bisschen komisch. Dass das eventuell nicht funktioniert. Geil.
Ja.
Also volle Idioten, also in dem Moment wirklich, also weil er einfach.
Aber so ist das doch, oder? Ist das
ja bei allen Bands so?
Aber ist das nicht bei allen Bands so, dass immer Leute anrufen und sagen, ey, ich habe eine Tour für euch gebucht, komm mit.
Schön wär's. Ich fände es schön, wenn mich mal jemand anrufen würde, wenn er für mich eine Tour gebucht hat.
Kastrop raus.
Was?
Durch Kastrop raus.
Ich würde auch da spielen.
Und dann sind die einfach losgefahren. Und es hat nichts funktioniert. Und natürlich waren die sauer und gestresst und
wir haben geweint.
Wir haben geweint, ja.
Die haben nicht mal Prag gefunden mehr weil sie kein Navigerät dabei hatten. Das war 2008, da gab es schon Navigeräte.
Und Prag ist unübersichtlich.
Da lief ein Navigerät noch mit Schallplatten.
Prag hat
alles. Ja.
Ja, die Frau, die fand ich wirklich, die war krass drauf. Die war genauso drauf wie die anderen, aber auch genauso emotional wie die anderen. So. Auch, also das muss man sich mal vorstellen. Die lassen sich mit einem Menschen, den sie noch nie gesehen haben, vom anderen Ende der Welt darauf ein, eine Tour zu spielen. So, die wissen überhaupt gar nichts. So. Weder über die Tour noch über diese Person. Und fliegen dann einfach mal los, so also quasi auf einen anderen Kontinent. Wie krass das eigentlich ist.
Eigentlich haben die riesen Glück gehabt, dass die Frau einfach nur naiv war. Ich meine, die hätte auch
einfach haben Glück gehabt, dass es die überhaupt gab, diese Frau.
Ja. Dass sie Organhändlerin war oder so.
Die meinten aber auch nachher so, ja, wir haben jetzt diese Tour gemacht und alles war scheiße, aber wenigstens war alles scheiße, wenn wir auf Tour waren. Wenigstens haben wir eine Tour gemacht.
Ja.
Und diese Frau hat zwar, es hat zwar alles nicht geklappt, aber was sie uns versprochen hatte, hat sie auch durchgezogen. Es war, dass sie mit viel Energie und mit ihrem ganzen Herzen diese Tour organisiert hat, ja.
Happy End.
Also in diesem Rockpalast-Interview, da erzählen die ja dann also quasi nach dem Film.
Das ist drei Jahre
später. Da ging es dann los, genau, weil dann wurden sie quasi erstmal auf so Filmfestivals rumgereicht.
Ja.
Und dann kamen die ganzen Festivalanfragen und so und seitdem sind die quasi nonstop auf Tour. So.
Ja.
Also von daher, also in der Hinsicht hat das dann schon funktioniert.
Ich wünsche denen auch, dass sie davon leben können, also auch gut leben können.
Ne? Ja.
Ich wünsche denen das auch einfach, weil sie es verdient haben. Also jemand, der sich so lange abgackert. Und einfach nur die ganze Zeit reinsteckt, der darf auch ruhig mal was zurückbekommen.
Und so schlecht ist die Musik.
Ich muss sagen, wie gesagt, Platte mochte ich die nicht. Ich habe die jetzt erstmal Konserve gehört und so, das fand ich nicht. Aber das Konzertmitschnitt hat es für mich rausgerissen. Da habe ich gedacht, das
ist ja auch nochmal wieder anders.
Ne? Die Musik von denen in Ordnung. Also ist nicht ganz mein Ding, aber ist vollkommen ist gut. Also das, was es ist, machen die total gut.
Und lass uns nochmal kurz über das Ende des Films reden.
Ja.
Hier haben wir tatsächlich ein Happy End.
Ja.
Das Konzert in Japan ist das. Ne?
Genau. Und was wäre aus diesem Film geworden ohne Happy End? Wäre das irgendwie noch?
Das wäre der traurigste Film aller Zeiten.
Ja, dieser Film hätte noch mal interessiert. Bis auf das Ende dieser. also nein, der Film hat durchweg eine positive Kiste, also diese Freundschaft zwischen den beiden, auch so bescheuert, die auch manchmal miteinander
sind. Sie machen halt ihr Ding irgendwie.
Ja, die machen ihr Ding. Aber trotzdem, wenn das jetzt einfach nur damit geendet wäre, dass die irgendwie nur eine versaute Tour haben und ihr Album nicht verkauft bekommen, was für was die 13.000 Pfund hingeblättert haben.
Von seiner Schwester.
Ja, also die haben ja noch mehr hingeblättert. Die haben sie auch auf Eigenkosten
pressen lassen pressen, und so. Ja,
hat dann da im Zimmer stehen. Ne? Hier liegt ja. Tausend Stück.
Aber das ist auch so krass, der hat auch die Masterbänder aus den 80ern. Ja, hat er irgendwo im Müll. Keller da, die ja. so zwischenliegen.
Alter. Die werden zum Schluss des Films nach Japan eingeladen auf ein Festival.
Ja.
Die sind relativ beschissen.
Das ist auch gar kein Festival, sondern das ist ein Konzert nur für sie.
Nee.
Das war ein Festival.
Das war ein Festival und sie waren so, ja, mega großes Festival. Und dann haben sie gesehen, als sie ankamen, dass sie als erste Band noch vor 12 Uhr mittags gespielt haben.
Ach so.
Spielen würden. Und dann waren die so, oh nein, scheiße, Mann, jetzt sind wir so weit gereist für so einen Scheiß. Wir haben uns wieder verarschen lassen. So. Und dann stand aber die ganze Halle halt voll glücklicher Japaner, die endlich Anvil sehen konnten.
Ja.
Alter, ich fand das so krass. Also,
ja, die Japaner sind pünktlich.
Auf jeden Fall. Und sehr höflich.
Wäre der Film noch ein bisschen anders gewesen, hätte ich gedacht, was für ein kitschiger Scheiß. Aber er ist so, wie er ist. Und dann dachte ich, ich würde jetzt gerne denken, das ist kitschiger Scheiß, weil ich das jetzt sonst auch immer denke, aber ich halte das nicht durch und fand das einfach nur schön, wie Lips dann vor dieser riesen Menge stand. Also gab es ja vorher auch diesen Monolog, was ist jetzt, wenn da keiner steht, wenn wir jetzt unsere Gage nicht bekommen, wir haben jetzt schon wieder die scheiß Flug bezahlt und so und wir wieder mit nichts darstellen, dann stehen die da und alles voll und der grinst und springt halt als erstes halt von der Bühne runter und läuft durch den, sie haben so einen Laufgang da frei, dass man durchrennen kann und sieht einfach nur glücklich aus.
Ja.
Da dachte ich, ja, geil. Das habt ihr verdient.
Ja. Das war schön, ja.
Ja.
Also, das war aber, glaube ich, auch ein Glücksfall, dass sie das noch, dass das noch passiert ist, damit die das, den Film so zu einem glücklichen Ende führen konnten, weil das wirkte doch, für mich wirkt es ein bisschen konstruiert, dass dieses Ende dann da so dieses Ende des Films ist. Weil in der Tour, die sie am Anfang gemacht haben, hatten sie ja auch, das erste Konzert war auch ziemlich gut, glaube ich. Da waren auch einige Leute, das war ja auch irgendwie auf diesem Festival. Und ich dachte so, okay, in Japan jetzt dieses Konzert. Es ist jetzt auch gut gelaufen, aber natürlich, man kann jetzt da nicht ein super perfektes, glückliches Ende erfinden, aber nur, dass sie dann ein gutes Konzert, cooles Konzert da gespielt haben, wirkte für mich doch ein bisschen zu übertrieben.
Aber es ist ja echt so, ich meine, das hätten sie sich ja nicht ausdenken können.
Ja, das meine ich, genau.
Aber es ist wie nach
kann sich das ja nicht erfinden.
Es geht mit dem Konzert in Japan los, was halt richtig groß ist und ihr letzter richtig großer Erfolg und
dann geht
es bergab und es endet mit einem Konzert in Japan, was richtig groß ist und
ihr das hatte ich auch
haben die ja nicht geplant, das ist einfach eine verrückte Geschichte.
Ja, aber es ist wie nach Drehbuch. Also als wäre es, also natürlich, später
nochmal Tage. Man könnte auch einen Disney-Film machen.
Ja, genau. Wenn der Scheiß später verfilmt, dann muss man einfach nur 1:1 mit Schauspielern diese Doku verfilmen mit ein bisschen mehr, mit besserer Ausleuchtung. Doch, ganz eher traurige Film könnte uns ein glückliches Ende und ich sage jetzt mal, ein sehr gut inszeniertes Ende, weil der Film schafft es tatsächlich, große Gefühle, ich mache Anführungszeichen, abzurufen. Ohne dass du das Ganze das Gefühl hast, dass du manipuliert wird von dem Film. Also dieses Disney, du hast jetzt traurig zu sein, weil es eine traurige Szene ist, sondern es kommt aus sich selbst. Und der schafft es auch, diese beiden Figuren hier halt irgendwie, also ihre Verschrobenheit und ihre Eigenartigkeit halt nie richtig lächerlich zu machen.
Mhm.
Also der lästert nicht. Es ist mehr so Kuscheln.
Woran ist so lange gescheitert?
Die hätten halt einfach Sachen auslagern müssen, die sie nicht gut können. Das ist irgendwas, was, glaube ich, vielen Künstlern sehr schwer fällt, so Sachen abzugeben. Aber das ist extrem wichtig, wenn man halt Erfolg haben will, irgendwie so. Du musst halt, okay, ich habe keine Ahnung von Marketing. Ja. Hol ich mir jemanden, der weiß das. Habe ich keine Ahnung davon. Von Webdesign hole ich mir dafür jemanden. Das machen die halt nicht. Die machen alles selber.
Vielleicht auch, wenn man die bezahlen muss.
Ja, okay, aber ich meine, die können auch 13.000 Dollar für ein
das stimmt auch schon wieder.
Studio ausgeben.
Wo mal eben hinfliegen und so.
Aber hätten die sich mal 3 Alben gespart und das Geld, was sie dafür ausgegeben haben, für Marketing und was weiß ich ausgegeben.
Ja.
So eine vernünftige Webseite in den 80ern.
Ja.
Aber da sind wir, glaube ich, wieder beim Thema so ein vernünftiges Management. Die hätten einfach auch jemanden gebraucht, der denen gesagt hätte, okay, geht dahin, sag das, rede mit den Typen auf die Art und Weise oder ich rede mit dem, ich regle das. Weißt du, der einfach so drin ist und weiß, was man machen muss.
Aber die bräuchten wirklich einen, der denen das sagt, weil die wollten eine einzige Sache machen, das ist Metal.
Ja.
Nichts anderes, die wollen doch nur Metal machen.
Also ich habe ja am Anfang gesagt, keine Geschäftsfähigkeit, eigentlich brauchen sie die nicht. Die brauchen jemanden, der das für sie kann.
Absolut. Und zum Beispiel, wenn man sich andere Bands anguckt, zum Beispiel Death, so die Death Metal Band überhaupt. Ja. Da ist ja auch ganz eng mit der Geschichte, ist der Manager von dieser Band verwoben. So, das war ein Kumpel von Chuck Schuldiner, ich weiß gar nicht, wie der heißt, das ist Chris Reichert oder so.
Keine
Ahnung. Jedenfalls, der hat halt quasi den ganzen Management-Scheiß für den gemacht. So, so jemand brauchst du halt.
Und die Jungs von Death waren trotzdem keine Millionäre.
Nee.
Sonst wäre der gute Chuck ja nicht gestorben, weil er kein Geld für die Therapie.
Das würde ich jetzt mal auf das Gesundheitssystem von Amerika schieben.
Ja, nachdem sie ihr Album da aufgenommen haben, in das sie 13.000 Pfund gebuttert haben, gab es ja eine Szene, wo sie mit Emmy Kanada gesprochen haben. Und ich habe während des ganzen Gesprächs gesagt, ihr Vater ist gerade sowas von gegen die Wand. Ich sitze daneben und möchte eingreifen und wahrscheinlich hätte ich es nicht besser gemacht, aber theoretisch wusste ich, dass ich sie anfahre und dann gehen sie raus und sagen, voll gut gelaufen. Mhm. Und ich dachte, nein. Mir ist nicht gut gelaufen. Der Typ ist nur höflich gewesen. Das ist alles.
Das war ja auch das komplett falsche Label für die. Ich meine, das ist, die braucht ja nicht mit so. Das ist ja so ein Mainstream-Label.
Ja.
Und dafür sind sie einfach so zwei Jahrzehnte zu spät gewesen bei diesem Termin. Die hätten halt, die müssen das halt, hätten das halt an irgendein Underground-Label
das oder ist, so geben. Das hat er denen sogar gesagt, zwar durch die Blume, aber er hat denen gesagt, ihr verdient jemanden, der das so richtig. Der zu euch passt. Mhm. Wenn das jemand zu euch sagt, sagt er gleichzeitig, ich bin es nicht.
Ja, ja klar.
Und das haben die vollkommen gehört. Die haben nur gehört.
Ja. Weil wenn du gewisse, wo du gerade sagst, das falsche Label. Ja. Ich weiß, Satyricon sind vor ein paar Jahren, war ich mal zu EMI gegangen.
Ja klar, aber das ist ja auch
nicht. Da hat die auch keiner mehr gehört.
Cradle of Filth waren auch bei Sony Music in den 2000ern.
So. Ja, das hat,
aber das war auch zu der Hochzeit der Band, wo die total angesagt waren.
Ja, war für
und die sind aber hören. Zwei Jahrzehnte nachdem diese Musik angesagt war, sind sie zu einem großen Label gekommen.
Ja, genau. Das hat er auch gesagt.
Aber haben nicht aus dem Grund sogar die großen Labels auch alle kleinere Sublabels, die sich
ja, halt klar, haben die mittlerweile, ja.
Zusammengekauft.
Ja.
Teil 2. Aus dem Gitarrenkoffer einer Band persönliche Musikererfahrung.
Ja, genau, also wir kennen den Struggle.
Aber ihr habt ja als Plan B. Also du studierst?
Ich studiere nicht mehr, tatsächlich schon seit einem Jahr nicht mehr.
Fertig?
Nee, ich bin stolzer Abbrecher.
Oh.
Aber ich habe jetzt eine andere Karriere eingeschlagen als
Essensausgeber. Hilfe aus dem Bau.
Genau, ich glaube, da wäre ich absolut untauglich, weil ich zum einen keinen Führerschein habe. Zum anderen
Lastenrad.
Ha?
Lastenrad.
Lastenrad, ja.
Lastenrad, ja. Ja,
stimmt, das wäre eine Option. Nee, ich bin jetzt im sozialen Bereich tätig, also ich mache jetzt eine Ausbildung als Erzieher tatsächlich.
Ach.
Kindergarten und so Kram.
Das finde ich übrigens ganz kleiner Einwurf.
Mhm.
Ich bin ja alt.
Und Alf.
Aber das, was ich in meiner ganzen Metal-Karriere, die ja schon früh begann, festgestellt habe, dass natürlich Metaller saumäßig sympathische Menschen sind.
Und vor allem auch sehr gut aussehen.
Sehr gut aussehend.
Alle.
Und auch die mit Bierbauch.
Vor allem die.
Vor allem, jawohl. Und sehr häufig in sozialen Berufen arbeiten. Also auch Kumpels damals von mir, die waren auch HEPS, also Heilerziehungspfleger, sind in die Richtung gegangen und so. Die wenigsten waren Metzger. Was ich sehr schade finde.
Ich kenne sogar einen Metaller, der Metzger ist.
Ich kenne nur Punks, die sind Metzger, aber ich kenne auch nur zwei Metzger und die sind
natürlich. Ja, der Dominik von Lucidity, der arbeitet auch irgendwie in der Fleischindustrie, oder
Ahnung.
Nicht?
Ja, keine Ahnung.
Und der Dings, der Kumpel vom Jörg, der Zottel, der arbeitet doch auch in der Fleischindustrie, glaube ich. Als Schwein.
Ein Job mit Aufstiegschancen. Erster Karriereleiter Schnitzel.
Ja, ich weiß gar nicht so genau. Ja, Metaller und Berufe, das wäre, glaube ich, ein Thema für sich.
Ja, genau.
Die Metaller sind ja schon sehr buntes Völkchen, sage ich mal. So in jeder
lustiger Hinsicht. Verein.
Aber ja, soziale Berufe auf jeden Fall.
Ja.
Viele.
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich habe mein Studium jetzt fertig in Germanistik und ich suche gerade Arbeit und zwar
so als was. Buch.
Zum Beispiel. Ja, irgendwas mit, was auf jeden Fall was mit Schrift und Sprache. Wird sich noch herausstellen, was sich finden lässt.
Rezensionist für Podcasts.
Zum Beispiel.
Könntest du jetzt direkt.
Nein, das Podcast Scripter.
Ein Gulasch.
Geil. Und du musst dich dafür auch noch prügeln.
Und in 30, 40 Jeden Jahren Tag könnte drei, es sein, dass du 10 Euro bekommst.
Jeden Tag drei Gulasch? Und dann habe ich die Sorge schon mal nicht mehr.
Ich glaube, was uns auf jeden Fall so ein bisschen unterscheidet, ist, dass bei mir tatsächlich auch irgendwie noch so der die Ambition da ist, irgendwie beruflich Musik zu machen auch.
Ja, also wenn sich das
auf einmal so ergeben würde, würde ich das machen, aber ich glaube, ich bin da ein bisschen mehr, das ist mir nicht sicher genug irgendwie. Da habe ich immer ein bisschen Angst vor, dann mich da so reinzuhängen, wie die Dudes das da machen von Anvil, ja.
Und das ist aber radikal. Also das ist ja wirklich
so radikal Angst. Ist das
ja. Ja, natürlich. Muss man das ja klar. Tun, oder? Also wie gesagt, wenn ich jetzt die Gelegenheit wirklich bieten würde, dass das sicher klappen würde, würde ich da auf jeden Fall mich auch für einsetzen, aber ich da habe ich zu viel Angst vor, dass das dann doch nichts wird.
Obwohl in so einem Kindergarten musikalische Früherziehung.
Ja, gut, aber das ist
auch klar. Ich kann da ein bisschen drunter angrunzen.
Ich habe ja den Kindern auch schon getrommelt und so. Das ist ja auch lustig, aber das ist was ganz anderes, als sich musikalisch zu verwirklichen. Das lässt sich ja nicht vergleichen.
Ja.
Das ist ja so, wie wenn du einem Maler, jemand, der Bilder malen willst, sagen sollst, ja gut, dann lackier halt Wände oder so. Weißt du, ich meine, das ist halt, das eine ist Handwerk, das andere ist Kunst. So, das kann man nicht vergleichen.
Ja.
Ist so.
Ja, könnte die Kinder schon wie Pandas schmieden.
Wenn du. Ja,
egal. Aber ich versuche halt tatsächlich irgendwie da so ein zweites, also, das halt irgendwie aufzubauen. Also, so ganz so wahnsinnig wie die Anvil-Jungs will ich natürlich auch nicht, weil ich irgendwie immer noch irgendwas Ausbildungstechnisches mache, wo ich so Pro-Job-mäßig. Ja. Für mich ist halt Hip-Hop so ein zweites Standbein, weil ich da ganz viel mache mit verschiedenen Leuten, so Recording-Zeug, Beats produzieren und so. Das hat da
nichts zu.
Genau, also für mich ist dieser Traum noch Realität, sag ich mal so. Das, worauf ich hinarbeite, eigentlich mit allem. So, deswegen kann ich mich auch voll gut mit diesen, mit den Anvil-Jungs da so identifizieren, weil.
Wenn jetzt jemand realistisch betrachtet, mal ja. Um die Ecke kommt und sagt, hey, ich gebe euch einen Arsch voll Geld und ihr macht jetzt eine Welttournee, dann.
Dann wäre ich dabei.
Dann wärst du auf jeden Fall, ja. Ja. Aber daran glaube ich, niemand.
Nee.
Ich glaube, sowas passiert heutzutage auch nicht mehr. So, die goldenen Zeiten der Plattenindustrie sind vorbei seit 20 Jahren.
Ich glaube, die goldenen Zeiten der Plattenindustrie waren auch vor allem die goldenen Zeiten der Plattenindustrie, nicht der. Die da Musik finanzieren.
Hm. Ja, weiß ich nicht, also kommt drauf an.
Also, ich sag mal, die Plattenfirma von Metallica, Vertigo oder welche, die haben mit Sicherheit beide von dem Erfolg partizipiert. Ansonsten wären jetzt die Metallicas keine Millionäre.
Ja, ja. Gegenbeispiel Slayer. Slayer gibt es jetzt nicht mehr. Bei haben Slayer war das aber noch. Ja, die haben sich jetzt definitiv aufgelöst vor
bis nächstes Jahr
zwei, drei Monaten.
Kommt.
Ja, die Sache ist, warum der Original Drummer von Slayer jetzt vor ein paar Jahren noch aus der Band gegangen ist.
Dave Lombardi, oder?
Dave Lombardo, ja genau.
Lombardo, nicht Lombardi. Das war Pietro.
Ja, Dave Lombardo hat die Band eigentlich mehr oder weniger.
Die hatte ja auch immer mega kacke.
Naja, pass mal auf, pass mal auf.
Das war so. Mehrmals gegangen.
Die Sache ist die, dass der halt irgendwann gesagt hat, sag mal, findet ihr das normal, dass wir als eine der größten Metal-Bands der Welt hier irgendwie nur 500 Euro pro Gig machen, so. Als Person. Ein
paar Tausend werde ich schon.
Und alle so.
Nee, pass mal, das war schon so. Ich weiß nicht, wie viel die genaue Zahl war. Und die anderen haben das immer so ein bisschen dann unter den Teppich so. Und der war sehr, keine Ahnung, wir werden einfach verarscht, so merkt ihr das nicht. Und irgendwie hatten die anderen aber da gar keinen Bock, mit dem dieses Gespräch irgendwie durchzuziehen. Und irgendwann war das so, war ja so nicht mehr in der Band. Und ich glaube, es war nicht mal so ganz seine eigene Entscheidung. Die anderen hatten einfach keinen Bock mehr, mit dem zu streiten. So.
Also er war ja mehrmals nicht in der Band.
Ja, ja, klar.
Von Plattenfirmen und sozialen Medien.
Ich komme auf diese Aussage von wegen goldene Zeiten für die Plattenindustrie, nicht für die Musiker, aber weil in den 80ern gab es ja plötzlich so Anfälle wie Prince, wo noch über den Selbstvertrieb angefangen hat, weil er sich abgezockt fühlte. Also wo so große, relativ große Jungs und Mädels plötzlich gesagt haben, wir kriegen kaum was ab.
Plop, 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 plop.
Prince, für alle, die sich noch erinnern können, war einer der großen Popstars der 80er und vielleicht noch der 90er des letzten Jahrhunderts. Vielleicht so auf einer Stufe mit Madonna und George Michael, vielleicht auch nicht. Prince hatte halt jahrelang Streit mit verschiedenen Plattenlabels. Dieser Streit drückte sich auch aus in einigen Änderungen seines Künstlernamens, mehreren Parallel-Künstlernamen und der schlichten Verweigerung, einen Namen zu benutzen. Ab Februar 2001 hat er dann seine eigene Veröffentlichungsplattform im Internet vorgestellt, npgmusicclub.com. Mithilfe dieser Webseite führte Prince von 2001 bis Anfang 2004 seinen Musikvertrieb durch. Damit war er extrem früh in Sachen Online-Vertrieb. Einige seiner Alben waren ausschließlich als Download zu beziehen. 2006 schloss er diese Seite wieder und arbeitete mit diversen Labels und halt auch Major-Labels wieder zusammen, hat aber mal ganz verkürzt ausgedrückt, weiterhin gemacht, was er will.
Plop, 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 plop.
Ich meine jetzt eher so aus dem Gesichtspunkt von den Schritt von Underground in den quasi Mainstream zu machen. Ich glaube, das war damals unmöglich, ohne irgendwie Hilfe von Plattenlabels. Einfach weil man keinen Zugang hatte zu diesen Vertriebswegen.
Ja. Und ich kennt ja
auch sonst keine Technik. Ne?
Heutzutage und Technik, das, weil Studios sind mega teuer gewesen damals. Also richtig teuer, so ein paar tausend Dollar pro Tag teilweise.
Und du kannst ansonsten bestenfalls irgendwie eine Anzeige schalten in einer Zeitung. Hallo, ich bin eine Band, mich gibt's.
Eben,
da war ja kein Facebook, kein
MySpace.
Gar ja nichts.
Ja, ja.
Ja, heute. Und das ist genau diese Infrastruktur, das war halt quasi den Labels vorbehalten. Mhm. Und die konnte man mehr oder weniger, ich meine, natürlich haben die dann geguckt, welche Band so im Underground quasi so auf sich Aufmerksamkeit eben zieht. So. Ja. Aber ja, ich glaube, diesen Schritt konnte man nicht machen. So heutzutage kannst du über Soundcloud, über soziale Medien schon mega viel, oder YouTube, so, ja gut, ist auch soziales Medium, aber. Ja,
Phänomene, wie das Leute fast nur über Spotify wird sie nach oben kommen und.
Oder Spotify, ja, genau.
Und YouTube und. Also vollkommen den
alten. Wobei man auf Spotify drauf. Auch nur. Ja, nee, das stimmt nicht. Man kommt da auch ohne Label drauf, aber über Umwege.
Ja.
Da muss ich aber auch sagen,
das ist als Podcast übrigens einfach. Da meldet man sich einfach an, Veto.
Ah ja.
Ja.
Plop, 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 plop.
Für diejenigen, die es interessant finden, wie man als Musiker mit seiner Musik auf Spotify landet, habe ich eine Anleitung in den Shownotes verlinkt.
Plop, 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 plop.
Aber ich finde aber auch, dass gerade diese Möglichkeiten, die man jetzt heute hat, dass das alles so einfach zu machen, ich sag mal, relativ einfach aufzunehmen, relativ einfach deine Sachen irgendwo hochzuladen.
Ja, das Aufnehmen, das ist ja nochmal ein Riesenthema.
Ja, aber ich meine, das führt aber auch dazu, dass es führt zu einem anderen Problem. Und zwar zu dem Problem, dass es Übersättigung gibt.
Ja, also, absolut.
Es gibt halt.
Man geht unter.
Es gibt Millionen Bands, die in einem ähnlichen Stadium sind wie jetzt Behold zum Beispiel oder vielleicht auch Ferradur, meine andere Band so. Weiß nicht, dann, ich sag mal, mit Ferradur haben wir jetzt unser neues Album rausgebracht letztes Jahr, Legion. Und es hat super gute Bewertungen überall bekommen. Bringt aber nichts, weil es halt noch tausend andere Bands gibt, die genau auf dem gleichen.
Aber Behold genau dasselbe.
Bekanntheitsgrad. Ja, aber Behold war es auch so. Wir haben auch super gute Bewertungen eigentlich bekommen und es bringt dir dann doch nichts mehr,
wenn diese Zeiten, wo man halt, wo das halt gut funktioniert hat, so für kleine Bands, die sind halt auch schon wieder vorbei. So, das hat halt angefangen mit MySpace, wo man dann, also das war, MySpace ist ja auch zu derselben Zeit passiert, wo diese digitale Recording-Revolution quasi so ins Home-Studio eingezogen ist, wo dann jeder in seinem Schlafzimmer eine halbwegs professionelle Aufnahme machen konnte. Und die Bands, die zu der Zeit quasi am Start waren, die haben es dann über diese MySpace-Schiene halt nach oben geschafft, so. Und das ist dann aber sehr schnell auch wieder abgekappt, so. Weil dann kam halt Facebook und Facebook hat das dann monetarisiert, so. Da musst du jetzt halt bezahlen für Werbung und so, weil sonst wird deine Reichweite reglementiert und so. YouTube wurde von Google gekauft und so weiter und so fort. Und ich glaube, so also es ist natürlich immer noch da, aber wesentlich schwieriger als noch vor 10, 15 Jahren.
Und ich glaube, ist es wieder so eine ähnliche Situation eingetreten, von wegen früher hast du den Majors gebraucht, heute brauchst du die großen Plattformen.
Ja.
Also du brauchst YouTube,
da musst du dich auch
Spotify,
wieder einkaufen.
Genau.
Du musst gucken, dass du in die richtigen Playlisten reinkommst, du musst gucken, dass du von irgendwelchen Leuten gefeatured wirst.
Ja, und du musst dir
Patreons holen, kaufen.
Weil du brauchst erstmal Content. Der Leo Morat, ich habe vergessen, von Frocky Studios, der die Cover-Musiker spielt.
Ah ja, der Typ, ja.
Der Norweger halt. Ja. Der hat ja Musik rausgehauen ohne Ende. Und was du auf YouTube hast, da zahlst du ja auch nichts für. Ja, klar, du konsumierst Werbung, also du investierst Zeit, aber da hat ja der Künstler nichts von. So, und wenn du dann keine Patreons hast.
Also wenn es über deinen eigenen Kanal läuft, kriegst du.
Nee, ich als Konsument zahle nichts dafür, außer meine Zeit. Die ich halt mir beim Werbung gucken angucke.
Also YouTube hat ja jetzt mittlerweile auch so ein Abo-free Premium.
Das ist Abo, bla bla.
Ja. Aber wir haben ja alle Adblocker.
Ja, genau.
Aber ansonsten, du produzierst erstmal Content auf eigene Kosten. Mhm. Und wenn du Glück hast, kriegst du Patreons oder wie auch immer.
Ja, Patreon ist so der neue Weg, wo auch viele Leute das geschafft haben, damit
sehr schön.
Das läuft über Podcasts inzwischen auch so. Also man stellt so einen bestimmten Content so umsonst raus und sagt, hey, unterstützt uns, dann kriegst du noch mehr. Und dann hast du inzwischen das Phänomen, dass die Leute das zum Teil Vollzeit machen. Also die machen gar nichts anderes mehr als aus Podcasts.
Ja.
Aber das muss der erstmal eine entsprechende.
Erstmal die Reichweite dir aufzunehmen.
Das ist das
Stichwort heutzutage, Reichweite. Also, wenn du 1 Million Leute hast, die sich regelmäßig deinen Scheiß angucken, dann kannst du alles machen. So, dann hast du es geschafft.
Werbung und kleine gemütliche Konzerte.
Was ich noch erstaunlich fand, war, die haben ja auch München gespielt in der Europa-Tour.
Mhm.
Plop, 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 plop.
Envy natürlich.
Plop, 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 plop.
Und da habe ich mich gefragt, also der Vorwurf an den Besitzer des Clubs ist, dass er nicht genug PR gemacht hat. Mhm. Ist das eigentlich seine Aufgabe?
Ja, doch.
Schlagen voll kriegen
schon. Ja, da gibt's aber, also da gibt's aber ganz viele Stories aus dem Real Life, sag ich mal, wo gerade die Ladenbesitzer nicht, wo die ein bisschen, sag ich mal, gefailt haben bei Konzerten und bei allem.
Es kommt dann auch darauf an, ob das ein externer Veranstalter gemacht hat, der bloß den Laden gemietet hat, oder ob der Besitzer des Ladens tatsächlich der Veranstalter war. Also auch, das können ja auch unterschiedliche Personen sein.
Da waren 5 Leute.
Ja. ja.
Ja, da war, ich glaube tatsächlich, wenn ich einen Laden vermiete, wo normalerweise Schwurfabende stattfinden, wo man also mal eine ruhige Nummer schiebt.
So Tanzcafés.
Tanzcafé.
Ja.
Und dann kommt einer und sagt, ich miete den Laden und ich hätte da ja eine Metalband. Dann würde ich jetzt als Eigentümer auch alles machen, nur keine Werbung.
So sah der Laden aber nicht aus.
Nee. Ja, das weiß ich ja nicht. Wie war das denn in dem Fall? Also das ist schon wichtig, um das beurteilen zu können.
Ja,
weil derjenige, der quasi den Abend organisiert, der hat schon auch irgendwie die Verantwortung dafür, da Werbung zu machen.
Das ist tatsächlich eine Schwäche von dem Film, dass er zeigt zwar, aber er gibt keine weiteren Hintergrundinformationen. Das heißt, wir erfahren es nicht wirklich. Mhm. Wir wissen bloß, dass die ihre, jetzt wieder Anführungszeichen, Managerin, ihn anschreit, weil sie keine vernünftige Werbung gemacht haben, also nicht plakatiert haben und so.
Ach, das ist der Gig, wo der eine da direkt mit seinem Sofa-Sessel da vor der Bühne sitzt?
Ja,
das war schon chillig.
Ja, ganz ehrlich, das war das Konzert, wo ich gedacht hätte, wäre ich gerne dabei gewesen.
Auf so einem Konzert war ich auch mal beim, wie heißt das da, Bayern? Autohof Strohhofer.
Du meinst das im Süden?
Im Süden halt. Ja.
Neben Schleswig-Holstein.
Neben Schleswig-Holstein, ja. Also das Wacken im Süden.
Southside?
Nein.
Summer Breeze?
Nein, gibt's nicht mehr. Oh Gott. Wir sind Autohof Strohhofer, aber an der A3.
Also ja, was Kleines.
Das ist eigentlich, das war total gemütlich da. Viel leiser als Wacken. Das ist jetzt peinlich.
Du redest über ein Festival im Süden von Deutschland oder was?
Ja. Ja, was, da war eine
Krabbelnacht?
Nein.
Rock am Teich?
Nein.
Was gibt's da noch?
Roskilde war's auch nicht. Ach Gott. Ist auch egal. Jedenfalls, da war eine Band aus Österreich, ich habe den Namen vergessen. Die spielten.
Halt,
nein,
ach, die eine Band aus Österreich.
Kommen die nicht aus Österreich?
Oder Schweiz? Irgendwie sowas.
Epigor oder Belfigur? Ich verwechsel die beiden. Eine kommt aus Österreich zumindest.
Ich glaube Belfigur.
Ich meine Belfigur
ist Österreich. Das war so Hardrock. Und da standen tatsächlich 5 Leute vor der Bühne. Einer davon war ich.
Wie viel Uhr war das?
Das war nachmittags. Also von daher. Die haben echt gerockt, und dann stehst du da und du willst ja auch nicht sagen, so, jetzt gehe ich lieber Bier trinken und gehe. Ist ja keiner nicht da. Das tat mir schon, aber die waren ja auch nicht schlecht. Und dann abends spielten Annihilator, dann war der Laden voll.
Ja, das kenne ich aber auch aus Erfahrung. Ja. Also mit meiner Band Feradur aus Luxemburg haben wir auch schon öfter mal diese Erfahrung gemacht. Also öfter mal, ich erinnere mich ja dann 2-mal spezifisch. Das eine war tatsächlich ein Festival in Luxemburg, war das Nordic Rock Festival, das heißt Nordic Rock, weil es ganz im Norden von Luxemburg stattfindet. das kann man so als nicht Luxemburger nicht nachvollziehen, glaube ich. Die Sache ist,
eine halbe Stunde
war das Ding von hier. Das Festival hatte halt, das Festival, ja, das ist wirklich so.
Ich würde es mal so aus Friesland hält sich ja auch selbst für ein eigenes Land.
Aber auf jeden Fall dieses Festival. Es hatte, das
ist ja auch aus Friesland.
Es hatte zwei Tage. Ja. Und der erste Tag war sehr metallastig und der zweite nicht. Und aus irgendeinem Grund hat man uns am zweiten Tag spielen lassen als letzte Band.
Letzte Band ist
ja vor allem eigentlich immer kacke. Vor allem am zweiten Tag, wo sonst keine Metalband gespielt hat. Das heißt, wir kommen mit unserem Melodic Death Metal dahin. Alle Leute, die da sind, sind nicht da, weil sie Metal hören wollen. Dann hat sich das Ganze noch so verzögert, weil irgendwelche anderen Bands eine Dreiviertelstunde lang für einen Soundcheck gebraucht haben und so.
Klassiker.
Wir sollten um 2:30 spielen. Ich glaube, wir haben um 3:10 angefangen und theoretisch ist 3 Ladenschluss. So, die hatten da keine.
3:10 nachts?
Ja, nachts.
Genau. Die Party rausschmeißen.
Ja. So. Und das hat sich so verzögert und es war so unglaublich, überhaupt noch spielen können, dass sogar die Leute, die wegen uns da waren, nach Hause gegangen sind. Im Endeffekt waren nur noch wir, die Band. Ich glaube, meine damalige Freundin und die Freundin vom Bassisten war auch da. Und dann noch 2 Freunde von mir, die sowieso da wohnen. Das war unser Publikum. Und wir waren wirklich so, wir haben jetzt 3:10. Wir haben ein Set von 30, 35 Minuten. Und wenn wir spielen, kann es sein, dass sogar irgendwann die Polizei noch auftaucht und wir nicht mal fertig spielen können für die 5 Leute, die da sind. 4 Leute, Entschuldigung. Dann haben wir aber entschieden, trotzdem zu spielen. Und es war einfach mega geil. Wir haben uns alle ausgezogen auf der Bühne, unsere Oberteile ausgezogen, hatten mega Spaß. Und dann ist ein Typ ist aus dem Publikum ist rausgeflogen, weil der seine Hose ausgezogen hat. Dann waren noch drei Leute im Raum. Ja, auf jeden Fall, es war eine super geile Erfahrung trotzdem. Es hat halt mega Spaß gemacht. Gut, es war mega scheiße, dass wir da hingefahren sind mit all unserem Zeug, dass wir diesen blöden Slot bekommen haben, der sowieso schon scheiße war, dass dann alles schief gelaufen ist und wir dann nachher fast nicht mehr überhaupt spielen konnten. So. Ja, aber Sachen gibt's halt. Und das ist nicht unbedingt eine schlechte Erfahrung immer. Das ist das, wollte ich nur mal in den Raum werfen.
Eine Frage habe ich noch.
Behold hatten wir sowas ja gar nicht eigentlich.
Nicht so wirklich. Wir hatten mal auf diesem Festival gespielt, wo der Alex nicht mitgekommen ist.
Ah, das in Bonn.
Ja, das war so Heavy Metal und Speed Metal, ja, so Thrash Metal Gedöns, das da gespielt hat. Und dann wir als Death Metal Band als Opener.
Und wir waren nur zu dritt.
Weil unser Gitarrist anscheinend krank war. Aber eigentlich.
Man weiß es nicht so
genau. Auf jeden Fall, vielleicht müsste er auch nur eine Hausarbeit schreiben, wir wissen es nicht. Es war schon okay. Das hat aber mega Spaß gemacht.
Da waren
gemacht.
Aber auch einige Leute schon da.
Ja, so. Aber die Location war totaler Shit.
Also die Location war kacke und vor allem der Veranstalter war total.
Und der Soundtechniker war nicht da, als wir anfangen wollten.
Das Drumset war
nicht da.
Ist dann mit dem Auto noch losgefahren, um das Drumset zu holen.
Ja. Ja, da waren aber so 20 Leute im Raum. Das war schon noch ein bisschen okay.
Wie läuft das eigentlich normalerweise? Also die großen Bands, klar, bringen ja eines immer mit, aber wie ist mit kleineren Bands auf Festivals?
Entweder hat die Location ihr eigenes Drumset oder eine der Bands bringt ihr es mit.
Ja, genau, weil das ja das Instrument ist, was du halt nicht unbedingt so
genau. In 90% der Fällen bringt eine der Bands das mit.
Es sei denn, du spielst zwei Trommeln.
Außer du hast nur die Hi-Hats.
Ja.
Ja, du bringst halt als Schlagzeuger normalerweise die kleinen Teile mit. Du bringst halt die Snare mit, also die kleine Trommel, die Patsch macht, wenn man draufschlägt.
Oh, die macht Patsch.
Oder im Fall von Metallica, du.
Okay, das nimmst du halt mit. Genau, das nimmst du mit. Du nimmst deine Becken mit halt und du nimmst deinen Fußpedal mit halt. Alles, was irgendwie schneller kaputt gehen kann.
Die Verschleißteile. Das muss man unterscheiden. Also es gibt ja Drumsets, die haben zwei Bassdrums.
Ja.
Dann hat man zwei Einzelfußmaschinen. Ja. Aber das ist eigentlich, macht eigentlich keiner wirklich, weil das ist eigentlich total Spaßsinn, weil du musst, also Trommel muss man ja auch stimmen.
Ja.
So, du musst dann quasi diese zwei Bassdrums so stimmen, dass sie exakt gleich klingen.
Ja.
Das ist eigentlich quasi unmöglich. Das heißt, selbst Drummer, die zwei Bassdrums haben, spielen meistens nur auf einer. Also die zweite ist eigentlich nur zur Show da.
Ja.
Und es gibt dann eben so Fußmaschinen, die quasi die Schläge auf einer Seite haben.
Ja.
Und die benutzen eigentlich alle.
Mit einer Stange wird das dann verbunden. Das heißt, du spielst mit den zwei Pedalen über diese Stange eigentlich hier zwei Knüppel an der einen Bassdrum. Weißt du Scheiß?
Genauso wie mit Gitarrenverstärkern. Die haben auch oft einfach nur so Pappwände.
Aber hier nochmal zu der Frage gerade. Zum Schlagzeug, wer das mitbringt und so. Ja. Da habe ich eine interessante Erfahrung gemacht. Also, wie wir ja gerade gesagt haben, normalerweise bringt das ein Schlagzeuger mit oder die Location hat das und dann spielt da jeder drauf und bringt seine einzelnen Kleinteile noch mit. Ich habe letztens mit einem Schlagzeuger geredet, das ist der Schlagzeuger von Jungle Rot, also einer bisschen bekannteren Death Metal Band.
Als wir mit denen gespielt
aus haben. America!
Ja,
und der hat gemeint. Sonic
Ballroom.
Genau, und er hat gemeint, ja, das ist voll cool hier.
Also ewig geschlossen
in Europa. Das ist super nice, weil bei uns ist das nämlich anders. In Amerika, da lässt kein Drummer den anderen Drummer sein Schlagzeug auch nur anfassen. Da bringt jeder Drummer für jedes Konzert sein ganzes Schlagzeug mit. Jeder baut allein sein Schlagzeug ab und lässt den anderen dann allein sein Schlagzeug wieder aufbauen, sodass.
Die haben so extra so Bühnerfreunde dafür.
Ja, das vielleicht so auch ganz genau. Oft bestimmt. Aber er meinte, das wäre da viel, sag ich mal, egoistischer, als es hier ist. Hier hilft wirklich ein Musiker dem anderen. Also nicht nur die Schlagzeuger, aber es ist auch beim Bühnenaufbau und so. Aber bei ihnen sei das halt wirklich mehr so, jeder hat seine Sachen und wenn es einer anfasst, ist das richtig kacke und das will keiner und so.
Ja. Da fällt mir auch noch die, wir haben ja schon ein paar ausländische Bands getroffen, so in der Bandgeschichte. Und eine Band war Decrepit aus London, mit denen wir zweimal gespielt. Und die haben auch hier in unserer Wohnung genächtigt dann, so weil die auf Tour waren.
Ja.
Und da haben wir auch interessante Stories gehört, weil die, bei denen ist das zum Beispiel so, dass die gar keinen festen Proberaum haben. Weil das einfach viel zu teuer ist in London. Das heißt, die haben so Lagerräume, wo die ihr ganzes Equipment reinstopfen, genau. Und jedes Mal, wenn die proben wollen, müssen die mit einem Van das ganze Equipment in den Van laden, dann fahren die zu einem gemieteten Proberaum, bauen da alles auf, proben ein paar Stunden, bauen alles wieder ab und lagern das wieder ein.
Ich kann es mir vorstellen,
weil es einfach zu teuer ist, da einen Proberaum zu haben.
Kumpel von mir jahrelang London
gelebt. Richtig krass.
Also wenn ihr glaubt, dass das in Köln die Mietpreise Wahnsinn sind, die sind Wahnsinn. In London ist es noch wahnsinniger. Also was für Sachen, wo er für Preisen gelebt hat. Also total abgeranzt. Also es geht nicht nur um Größe und so, einfach um Bei uns sind das noch, würden noch nicht mal Besetzer sich in so ein Haus hineinbesetzen. Wie er dann.
Das ist unter meiner Würde.
Das besetze ich nicht. Ja.
Und ich erinnere mich noch an ein Phänomen, dass ich irgendjemand besoffen über ein Phänomen gesprochen habe. Deswegen wichtig, dass jetzt mal einfach.
Du warst besoffen, oder?
Gefährliches Halbwissen.
Wahrscheinlich ihr beide, genau. Gefährliches Halbwissen überprüfen. Das Phänomen, dass man, wenn man in der Location spielt, eigentlich selber nur zahlt. Dass es das gibt.
Nee, pay to play. Ja, das ist ein sehr großes Phänomen.
Ja.
Und da spielen auch diese ganzen komischen, diese Band-Contests, diese, ja, die spielen auch eine große Rolle, bei denen man quasi, also das Modell ist ganz simpel eigentlich. Und zwar wird eine Veranstaltung von irgendeiner Organisation, wie auch immer, ja, das ganze finanzielle Risiko wird auf die Bands abgewälzt. Ja. Und zwar dadurch, dass die Bands vom Veranstalter die Tickets kaufen müssen. Also jede Band muss dann irgendwie 50 Tickets kaufen und dann muss die Band halt gucken, dass sie diese Tickets wieder los wird. Das heißt, der Veranstalter hat überhaupt kein finanzielles Risiko, ja, und die Bands müssen dann gucken, dass sie ihre Fans so lange nerven, dass sie halt diese Tickets kaufen. Aber das ist so das klassische Pay-to-Play-Modell.
Läuft das dann aber auch, ich krieg dann aber auch nichts ab von Getränkeverkaufen? So,
Getränkeverkauf sowieso nie.
Nee, aber von den Tickets, du verkaufst, also du kriegst die Tickets natürlich als Band dann billiger als die, oder du kriegst dann gesagt,
das Argument ist quasi, du kannst quasi Gewinn machen mit den Tickets, was natürlich totaler Schwachsinn ist.
Weil dann musst du schon alle verkaufen.
Dann musst du alle verkaufen.
Ist dasselbe Geschäftsmodell wie bei Tupperware. Tupperware-Verkäufer, die Tupperware-Partys anbieten, die kaufen erst auf Selbstkosten ein und verkaufen dann selber weiter.
Ja. So ist das. Also es ist ein total abgekartetes Spiel, was wir jetzt auch nie mitgemacht haben, weil es ist mir einfach zu blöd. So. Also es ist ja relativ leicht zu durchschauen. Das machen halt Bands, die zu viel Geld haben. Das wird denen halt so schmackhaft gemacht. Die sagen dann so, ja, am Ende winken irgendwelche Label-Deals und Publicity und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich alles
Bullshit. Bei den Contests meinst du es, ja.
Ja, bei diesen SPL,
heißen
die, Emergenza gibt es auch noch und so, ist alles, alles dasselbe Modell. So.
Gibt es auch in Köln.
Das ist eigentlich nur, um Bands abzuzocken quasi. Getränke kannst du sowieso vergessen, dass davon, also von den Dritteinnahmen quasi, was eigentlich so den Haupteinnahmequelle ausmacht bei solchen Aktionen, das nimmt alles die Location.
Das habe ich mir gedacht, aber es wäre so, es hätte sich für den Moment so ein bisschen fair angefühlt, wenn die sagen, okay, ihr kümmert euch auch um die Ticketverkäufe, aber dafür bekommt ihr was für.
Also der beste Deal, den du eigentlich bekommen kannst du als Band, ist Door-Deal. Quasi, es gibt einen bestimmten Eintritt und das, was dann über diesen Eintritt reinkommt, wird dann danach durch die Anzahl der Bands geteilt. Das ist so das fairste Modell, was man bekommen kann.
Ja, das finde ich tatsächlich. Das
hört sich aber fair. Ja, ist es auch eigentlich. Aber von den, also du kannst dann halt dein Merch verkaufen, so dass dann quasi das, was du noch so plus machen kannst dazu. Aber Getränke und so Zeug, das ist alles an die Location
immer. Also so wie ich die Gastro verstehe, also auch Essen, die brauchen alle einfach nur Argumente für die Leute, dass sie reinkommen.
Die wollen halt, dass Leute da sind, weil dann kaufen die Getränke und damit machen die das Geld.
Genau, das ist das Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist Getränke verkaufen. Du brauchst Argumente, dass die Leute reinkommen und dafür veranstaltest du Konzerte und so. Dann ist es eigentlich nur fair, wenn die Leute, die auf der Bühne sich abarbeiten, das ist ja Arbeit und auch noch nicht mal so unanstrengend. Und die Arbeit fängt ja nicht da an, wo ihr auf die Bühne geht, sondern der ganze unbezahlte Scheiß wie Proben, Songschreiben,
Equipment,
Konto. Das er selber kauft.
Ist Anreise.
Anreise nach Europa. Es ist überhaupt, ich glaube, in künstlerischer Tätigkeit verdient immer noch am besten die Hersteller von Equipment.
Also als Musiker, als Künstler ist man immer am untersten Ende der Geldkette.
Ja. Ich habe einen schweineteuren Laptop gekauft, weil er gute.
Mein ganzes gute Equipment Farbwerte ist auch mehrere tausend Euro wert. So. Ja. Also, ob ich das, da muss ich schon viel spielen, um das jemals wieder reinzukriegen. So. Echt, also wenn du keine Clubs mit mehreren hundert Leuten jedes Wochenende ausverkaufst, dann zahlst du eigentlich nur drauf.
Eigentlich würde man das alles auch gerne umsonst machen.
Einer der Gründe, warum ich mich mit Lips so identifizieren kann, ist tatsächlich diese Mischung aus absoluter Naivität, also dieses Gefühl, was einen vorantreibt, es kommt um die nächste Ecke, kommt das große
Ding.
Das habe ich halt auch. Ja. Trotz gegenteiliger Erfahrung. Ich mache lauter Sachen. Und ich
plopp, 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 plopp.
Neben meinen Bildern, meine Webseite ist in Shownotes verlinkt, schreibe ich auch und mache ab und zu lesen.
Plopp, 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 plopp.
Allein das Auftreten befriedigt mich. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich Geld damit verdienen müsste. Aber andererseits die Zeit und Investitionen, die ich reinstecke, müssten Geld zurück.
Das ist ein sehr guter, sehr guter Punkt, was ich mir auch sehr oft denke. So, ich würde das alles auch jederzeit umsonst tun, aber das ist halt so, wie unsere Gesellschaft funktioniert, die Zivilisation funktioniert. Alles, was du machst, muss irgendwie Geld abwerfen, weil sonst kannst du es dir einfach nicht leisten, das aufrechtzuerhalten. Was mega traurig ist, womit ich auch mega zu kämpfen habe. Ja. So als, das macht mich auch total fertig. Ich würde sagen, wenn ich brauche kein Geld dafür. Ich mache das aus freier Initiative.
Genau.
Aber das geht eben nicht. Das geht nicht. Du kannst es nicht umsonst machen.
Was wir auch vorhin meinten, ich habe keine Wahl. Ich habe keine andere Wahl, es zu machen, weil es muss einfach alles raus.
Ja.
Plopp, 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 plopp.
Lips ist da eigentlich schon weiter. Der will ja damit Geld verdienen. Der will ja das Geschäft. Trotzdem nenne ich ihn immer wieder einen Idioten. Warum eigentlich?
Plopp, 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 plopp.
Ich sage Idiot, aber das ist dieselbe Art von Idiot wie ich. Ich sehe mich in ganz vielen auch in den... Ich mag den auch gar nicht, weil er die Eigenschaften hat, die ich an mir nicht mag.
Ja.
Also deswegen kann ich auch ganz hart mit dem ins Gericht gehen. Das ist so, ich sehe mich ganz stark wieder in dem, was ich da gesehen habe. Negativ wie im Positiv.
Ja, ich auch. Ja. Ich kenne das auch vor von mir, so dieses... Ich bin so fokussiert auf dieses Kunstding, so, das muss einfach irgendwie, mein ganzes Leben fokussiert sich da drauf einfach, aber es kommt nichts bei rum, so.
Ja, man sollte schon irgendwie leben können, ne?
Ja, das ist das Ding, aber dafür hast du einen scheiß Brotjob halt.
Ja.
Dafür fährst du dann halt,
Ja, so ähnlich ist auch meine Kalkulation so mit dem Erzieherberuf. Entspannter Job, der nicht nervt.
Du solltest dich mit meiner Frau unterhalten.
Ja, ich brauche nicht viel Geld.
Ja, aber
die verdienen nicht genug.
Die verdienen immer zu wenig.
Man kann davon leben.
Man kann davon leben, genau.
Also die sind natürlich krass unterbezahlt, klar. Ich brauche kein Auto, ich habe kein scheiß Kind. So, das ist auch ein Riesenfaktor.
Ja.
Scheiß Kind.
Da kannst du mit wenig Geld schon ganz gut um die Runden kommen. So.
Ja, ich brauche uns auch. Wir zahlen relativ wenig Miete, wir haben kein Auto, wir haben halt keinen Führerschein.
Ja. Und das sind halt, da fängt das halt an. So, diese Kalkulation musst du halt machen, wenn du Kunst machen willst. So.
Ja.
Bei diesen Sachen musst du halt Abstriche machen. Aber mir ist das voll wert, so.
Aber.
Ja, der Kunstschaffende wird einfach in unserer Gesellschaft nicht wirklich gewertschätzt, sag ich mal. Also ich glaube, gerade Leute, die halt irgendwas Kreatives machen, die werden am härtesten ausgebeutet, weil das auch genauso wie im sozialen Bereich halt Leute sind, die ihre Arbeit gerne machen und deswegen auch das tun, obwohl sie unterbezahlt sind. Weißt du, ich meine?
Ja, ich weiß ziemlich genau, was du meinst. Ich komme aus einer Sozialarbeiterfamilie, ich bin verheiratet mit einer...
Ja, das ist da jetzt starke Parallelen, glaube ich. So Leute, die halt gerne ihre Arbeit machen und ich meine, Kunst ist genauso Arbeit wie alles andere auch, finde ich. So, und die lassen sich halt am leichtesten ausbeuten. So.
Es sind auch beides Bereiche, wo die Leute am ehesten bereit sind, sich selbst auszubeuten.
Genau, darüber hinaus. Aber das ist ja genau das Ding irgendwie. Ja. So, also das habe ich sowohl im Erzieherbereich als auch im Künstlerbereich sehr stark gemerkt, dass für viele Leute das einfach gar keine Arbeit ist.
Ja.
Für die ist das halt einfach so Freizeit quasi. So, das ist ja irgendwie so ein Hobby, was man halt macht. Und die Leute können froh sein, wenn sie überhaupt dafür irgendwas kriegen.
Ja, gerade ein Künstlerspeich.
So ist irgendwie in der Gesellschaft so, dass wie das halt gesehen wird. Aber es ist ja was anderes, als wenn man zu Hause für sich irgendwie ein bisschen sich selbst beim Singen begleitet oder ob jemand versucht, künstlerisch irgendwie ein Album zu machen. Das sind ja Welten dazwischen.
Natürlich sind das Welten dazwischen, aber es ist ziemlich schwer, das zu kommunizieren. Ich erinnere mich an eine Diskussion, da hat irgendjemand bei Facebook ein Foto hochgeladen und ein Fotograf meint, ey, Alter, das ist mein Foto, das kann man nicht einfach hochladen.
Mhm.
Null Verständnis. Ich meine nicht nur von dem Typen, der es hochgeladen hat, sondern von ganz vielen anders. Ist doch nur ein Bild.
Ja, genau.
Es war kein großartiges Bild. Es war sogar ein ziemlich mieses Bild, aber man hat in dem Bild gesehen, dass
er Arbeit total egal.
Zeit reingesteckt
hat. Ist total egal.
Genau, das ist es. Es ist egal. Weil das war ein professioneller Fotograf. Das heißt, für den ist das Geld wert. Ja, aber es ist nur ein Bild. Und das nur.
Bei Musik ist es genauso.
Ja.
Bei Musik ist das so und bei sozialen Berufen nicht ganz so schlimm, aber auch so ähnlich. So jetzt, meine Erfahrung.
Und jetzt stelle ich mal eine Theorie auf, Spotify macht das nicht besser. Also diese Abrufbarkeit, ohne dass du Gegenwert wirklich leisten musst und so. Das macht es schwerer, irgendwie zu begreifen, dass das ein Gegenwert ist.
Ja, Spotify, schwieriges Thema. Ich weiß es nicht. Ja. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht so genau... Ich kenne nicht die Zeiten, als man als Band noch Tausende von CDs verkaufen konnte.
Mhm.
Weiß ich nicht, wie das damals war. Ich kenne nur die Spotify-Realität.
Ja.
Und heutzutage ist es ja so, dass du als Kunstschaffender erstmal einfach alles verschenken musst und dann hoffen musst, dass die Leute spendabel genug sind, dafür auch noch irgendwas zu bezahlen. So, so ist ja irgendwie die Realität heutzutage als Künstler. Es gibt, also zumindest im Musikbereich ist es so, es gibt erstmal alles umsonst. Du kannst dir alles auf YouTube, auf Spotify genau, und so umsonst angucken und dann musst du halt hoffen, dass die Leute dich so gut finden, dass sie bereit sind, irgendwie 10 Euro für ein T-Shirt zu bezahlen oder 10 Euro Eintritt zahlen für dein Konzert.
Okay, ja. Ich will es mal so ausdrücken. Du hast mit Spotify und so heute einfach nicht mehr die Möglichkeit, Dinge künstlich zu verknappen. Die sind einfach abrufbar.
Genau, und Spotify ist da einfach nur noch ein weiteres Werkzeug und deswegen, ich weiß nicht, also man muss es halt nehmen als das, was es ist, weil es ist halt eine riesen Plattform, über die du halt mega viele Leute erreichen kannst. So, deine Musik ist halt in allen Ländern der Welt hörbar. So. Für das musst du es halt nehmen, weil finanziell bekommst du halt gar nichts dafür. Du kriegst irgendwie 0,0005 Cent pro Play oder so. Ja. Das heißt, wenn irgendwie ein paar tausend Leute deinen Song anhören, dann kriegst du 2 Euro im Jahr. Also finanziell ist das halt, aber so ist das auch nicht zu bewerten, weil man muss halt den Kontext sehen. Du hast halt die Reichweite, potenzielle Reichweite. So, dann mehr, das ist es, mehr nicht, nicht weniger.
Ja.
Teil 3. Heilloses Musikgenörd.
Ich kenne eine weitere Band aus Kanada, Annihilator. Ansonsten kenne ich nichts aus Kanada. Und Shania Twain.
Ich kenne sehr viele Tech-Death-Bands aus Kanada. Was ist mit Voivod? Kommen die nicht aus Kanada?
Weiß ich nicht.
Zumindest haben die den kanadischen Gitarristen.
Cataclysm, kommen die nicht aus Kanada?
Doch, die kommen, glaube ich, aus Kanada.
Ja.
Also ich,
okay, es gibt viele kanadische Bands, die erfolgreich sind.
Ich glaube schon.
Also... Martyr ist so das, was mir einfällt bei kanadischem Metal.
Ja, habe ich mir immer noch nicht angehört.
Musst du machen, das ist großartig, aber das ist eher so Tech Death.
Ein Versuch, Envil einzuordnen.
Ja, es ist ja sogar so, glaube ich, dass dieser Film in Wacken dann released wurde und dass die dann auch anschließend da eine Show gespielt haben. Ich glaube, es müsste 2010 gewesen sein.
War das 2013? Weil ich war nämlich da und habe es nicht mitbekommen.
Nee, es war, glaube ich, 2010, weil.
Also, released ist der Film 2008.
Schon. Okay, dann war es wohl nicht die Release. Okay.
Irgendwo war ich mit 2013.
Und da haben sie auch gespielt in Wacken.
Und da habe ich das auch nicht mitbekommen.
Ah.
Da war ich wahrscheinlich betrunken.
Möglicherweise.
Ja, seit diesem Film werden die halt so ein bisschen rumgereicht, so als, was ist das richtige Wort dafür, so als...
Trophäe.
Ja, oder als...
als wiedergefundener Talisman oder
so. Ja, so wurde mir das damals auch ein bisschen erklärt, als ich dann mit 19 Jahren im Wacken war. Ja.
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich über diese Geschichte im Metal Hammer gelesen habe, damals 2008, als dieser Film rausgekommen ist.
Mhm.
Aber da war ich noch relativ historisch etwas uninformiert, sage ich mal. Deswegen hat mir das überhaupt nichts gesagt und die Musikrichtung hat mir zu der Zeit auch überhaupt nicht, hat mich nicht interessiert, deswegen. Aber ich kann mich noch daran erinnern. Das war so mein erster Berührungspunkt mit der Band.
Ja, so ging es mir auch. Ich muss sagen, auch die Musik ist nicht für mich gemacht. Ich wurde da nicht gefragt, was ich denn da gerne hätte.
Ich glaube, ich habe das erste Mal bei Birne im Wohnzimmer, im Kinderzimmer in Anführungsstrichen, gehört. Weil da waren schon weit über 20.
Wie alt war ich denn 2008?
16.
12,
15, 16.
15,
15, ja.
2008 war ich 32.
Zu der Zeit war für mich, glaube ich, Cradle of Filth so mega angesagt. Und die ganzen Melodic Death Bands, so In Flames, Soilwork und so.
Ja.
Dark Tranquility at the Gate, so das habe ich damals gehört. Und da hat so eine 80er Jahre Oldschool Heavy Metal Band gar nicht reingepasst.
Ja, habe ich schon 2008 schon wieder nicht mehr gehört. Dann bin ich wieder mehr Richtung norwegischen Black Metal der 90er gegangen, weil mir das Ganze zu poppig wurde.
Ja, also eigentlich hätte die Band relativ gut damals in mein Repertoire gepasst von Bands, die ich mag. So ein bisschen. Also besonders so diese, ich sag mal, die schnelleren Songs mit Double Bass und alles, weil sowas mochte ich ganz gern. So, auch so Manowar und Hammerfall habe ich viel gehört. Und das ist jetzt nicht genau so die Musik, aber schon so ein bisschen, ja.
Nein.
Aber irgendwie habe ich das trotzdem verpasst zu der Zeit.
Ja, Hammerfall ist eigentlich ein sehr guter Vergleich. So mit Hammerfall markiert ja so ein bisschen dieses Revival von dem Oldschool-Sound.
Ja. Ja, gut. Ja, und Manowar haben das einfach aber durchgezogen vom Anfang bis zum Schluss.
Ja, die singenden Fellunterhosen.
Genau.
Spielst du auf ein bestimmtes Plattencover?
Nein!
Er spielt auf alle Plattencover von
alle, genau.
Ikonen der Bavali-Band.
Ja, das trifft es eigentlich sehr gut, ja.
Das ist, ja, ich finde, das sollte halt auch auf dem T-Shirt frei.
Wobei Anvil früher auch so auf der Bühne aussah, ein bisschen. Also der Sänger hatte zumindest auch so ein SM-Bondage-Harnisch an. Ja,
das kommt und sonst nicht Judas viel. Priest, oder? Judas Priest
hat das auch.
Angeblich hat das Rob Halford
so reingebracht.
Das kann sein. Und das kommt doch eigentlich wiederum aus der schwulen Szene.
Genau, und darum bin ich der Meinung, dass Metal eigentlich voll schwul ist.
Ja, absolut.
Kann man nichts gegen sagen.
Find's gut.
Doch. Kommt drauf an. Ich meine, Rob Halford hat ja jahrelang seine Homosexualität verschwiegen quasi.
Ja, keine Ahnung. Ich schaue jetzt tatsächlich mal, also tatsächlich hat in den 80ern hatte das doch insgesamt eine sehr homoerotische nackte Oberkörper.
Ja.
Das ist immer noch, wenn du im Moshpit stehst und dich an anderen schwitzenden Männerkörpern reibst.
Aber heute alle im T-Shirt. Ich weiß, damals, also ich habe mal irgendwann ein Interview gehört mit einer Band, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber die haben halt gesagt, ja, das war halt damals in den 80ern so, wir wollten einfach männlicher sein als männlich und deswegen haben wir uns dann teilweise auch als Frauen angezogen.
Mit Spandex.
Und so, ja, Leder und alles, was eigentlich so schon so
boah,
nicht mehr als männlich gilt. Ja, weil das war
ein mega komplexes Thema. Das
war ein sehr gewagter Schritt in die Richtung.
Ich glaube, das kannst du nicht so pauschal sagen. Ich glaube, jede Band, jeder Künstler hat da so seinen eigenen.
Kann sein, ja.
Ich glaube, manche wollten einfach so ein bisschen das die gesellschaftliche Norm so brechen oder einfach nur provozieren. Andere haben dann die Motivation, die du gesagt hast. Und ja, weiß ich nicht. Ja.
Auffallen,
ja.
Sichtbar sein.
Schöne Haare, schöne enge Hosen.
Kennt ihr Niflheim?
Niflheim?
Niflheim,
ja. Die Band Niflheim, das klingelt was immer im Kopf.
Ich habe nicht viel gehört, aber ich kenne sie ja.
Ich glaube, die Musik ist auch eher vernachlässigbar, aber die haben halt dieses Outfit so, glaube ich, ins Extremste gezogen, weil die sind ja quasi nur mit Nietengürteln bekleidet. So.
Okay.
Im Wald hängen bleiben?
Ist das dann Black Metal auch?
Oder wie? Ja, das ist so Oldschool Black Metal, so ja, von Venom beeinflusst und so.
Habt ihr mal kurz Lust, einfach so beschreiben, also für Idioten, für echte Idioten, was da für Musik überhaupt ist, über Dinge?
Oh ja, stimmt. Wir reden hier eigentlich gar nicht über Black Metal und auch nicht über Tech Death. Ja.
Wir sind
ja
schon viel zu tief in die
auch Materie eingestiegen. Auch nicht so wirklich über Hair Metal. Also.
Ich bin direkt durchgenördet.
Ja. genau, was machen denn Anvil für Musik eigentlich hier? Das ist halt
das ganz klassische Heavy Metal.
Ja, ganz klassischer Heavy Metal, aber auch teilweise ein bisschen schneller und so.
Vorstufe zum Speed
und ja, genau.
Thrash Metal.
Ja, das würde ich sagen.
Fachbegriff mit Fachbegriffen erklären.
Also Thrash Metal unterscheidet sich für mich beim Gesang hauptsächlich.
Ja.
Weil Thrash Metal hat schon oft, also nicht immer, aber oft diesen verzerrten Kreischgesang.
Ja.
Und Speed Metal verbinde ich immer mit diesem klassischen Heavy Metal Gesang, der so falsettmäßig so ganz hoch.
Ja. Für alle, die
so,
nicht
sowas wissen. Wie Iron Maiden zum Beispiel.
Oder
eben Anvil halt auch.
So. Ja.
Ja, aber Speed Metal ist für mich halt so ein bisschen aggressiver und schneller als normaler Heavy Metal, sag ich mal. Also, normaler Heavy Metal würde ich jetzt, ja, weiß ich nicht, sowas wie
Halloween? Oder ist eigentlich auch mehr Speed Metal?
Vielleicht sowas wie Black Sabbath oder
das heißt, dass das eigentlich
sowas ganz Basales. Also.
Eigentlich dann auch sehr klassisch, oder?
Ich meine, ja.
Black Sabbath, die stehen ja, das sind ja nochmal zwei Jahrzehnte davor.
Ein Jahrzehnt. Ja.
Ja, ja.
Aber Black Sabbath haben halt so diesen Sound erfunden. Und ich würde sagen, Speed Metal ist halt so schneller, aggressiver, aber mit ähnlichem Gesang.
Ich finde es sogar eine Ecke poppiger als Black Sabbath.
Ja, stimmt. Ja. Black Sabbath ist sehr düster immer, ja.
Ja, aber das ist, wie gesagt, ein bisschen barocker, ein bisschen Auslader, ein bisschen mehr drin. Nicht so reduziert wie Black Sabbath war. Das war
ja sehr. Und dieses Poppige ist ja dann auch, wo dann wirklich zu der gleichen Zeit oder vielleicht ein bisschen später diese ganze Hair-Metal-Szene herkam quasi.
Ja, das was wir heute auf Trash-Partys
ja, genau. So die Leute, die dann wirklich mit schönen aufgefüllten Frisuren und Frauenkleidern auf der Bühne, gibt's heute nicht mehr so viel.
Aber das hat auch wieder ein Comeback erfahren.
So ein bisschen, ja. Aber auf eine bisschen ironische Art
und Weise. Heute
sogar Kölner Bands, die das machen, die das spielen. Sextro heißen die doch, oder? Sind das nicht Kölner?
Also Steel Panther fallen mir da
rein. Ja,
die kommen ja noch nicht aus Köln.
Genau. Ja. Können aus Köln kommen.
Die könnten doch aus Köln kommen. Ja, die haben immer schöne Gäste auch.
Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr
oder
ironisch.
Oder John
Deere
in The Rockets auf
Ja, es ist nur ironisch.
Ja.
Also bei denen ist das alles.
Steel Panther gibt es auch.
Nicht Steel Panther. Es gibt da so Cinderella, Guns N' Roses.
Poison.
Meinst du, Guns N' Roses, habt ihr einen ironischen Anteil gehabt damals?
Das weiß ich nicht.
Ich denke schon.
Ich glaube, sie haben
Einige ironischen, doch, aber sie haben es, glaube ich, lange, lange Jahrzehnte nicht gemerkt.
Wobei Guns N' Roses jetzt auch nicht so krass aufgetreten sind wie andere Bands aus dieser Ära.
Nee, mehr so in Unterhosen.
Ja, genau.
Ja. Wobei im Sweet Child of Mine Video hat Axl Rose doch auch eine ziemlich fiese Friese.
Das erste hat mir besser gefallen.
Friese.
Ich sage das nicht zu. Ich denke mal, der Friseur war ein Friese dann. Wahrscheinlich.
Slayer und M.
Also, ja, Slayer ist eigentlich eine interessante Band, um die zu vergleichen, so, weil die, ja, ich weiß nicht, also von der Banddynamik, weil die irgendwie, die gibt's auch schon seit Ewigkeiten und die drei von den Gründungsmitgliedern waren ja auch irgendwie immer ständig dabei, so. Ja. Also
Dave Lombardo ist immer wieder mal raus, wieder mal rein.
Und Jeff Hanneman, die waren.
Genau, ja. Und dann, als Jeff gestorben ist, fand ich richtig krass, haben sie einfach direkt weitergemacht. So.
Ja.
Ist pietätlos, aber gut.
Also ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, bei Slayer, ich habe die, glaube ich, so 4-5 Mal gesehen in den letzten 10 Jahren, würde ich mal so behaupten. Und da war die Energie irgendwie für mich aus meiner Sicht irgendwie nicht mehr so wirklich da. Die standen auf der Bühne, haben ihre Sachen da so mehr oder weniger runtergerattert. Und ich glaube, einmal habe ich wirklich die Energie gespürt. Das war aber, als Jeff Hanneman gerade tot war und die neuen Gitarristen hatten, ich glaube,
Gary Holt von Exodus.
Ja, genau. Ich glaube, gerade da war die Band vielleicht wieder ein bisschen mehr, da haben die vielleicht irgendwie noch einen Schlag mal bekommen, so, der ihnen dann wieder mehr Motivation gegeben hat. Aber ansonsten hatte ich wirklich immer das Gefühl, dass die eigentlich die Zeit abgelaufen war für Slayer schon.
Slayer immer total überwertet. Uranian Blood ist eine gute Platte.
Ja.
Ich verrate nicht, wie das passieren konnte, aber irgendwie sind wir auf Star Wars gekommen, von da aus auf Er ist wieder da und am Ende bei Hitler und Metal. Und nun ja.
Es gibt auch Hitler-Content bei Metal-Bands, ja.
Richtig.
Mögen wir nicht.
Ja.
Finden wir nicht gut.
Das stimmt.
Aber das muss man auch mal sagen. So.
Ist es das, was bei Metal so besonders war? Weil ich glaube, es gibt keine Musikrichtung, die da frei von ist.
Nein, aber in Metal ist Metal es halt teilweise sehr stark verschwommen.
Es gibt ja ganze Subgenres, die sich damit beschäftigen.
Ja.
Also es gibt auch rechte Rapper, aber die sind schon sehr starke Ausnahmeerscheinungen.
Ja. Ja, es gibt so, es gibt nationalsozialistischen Black Metal.
Richtig,
in der Black Metal-Szene ist. Weil Black Metal halt,
weit verbreitet,
glaube ich, in jeder Hinsicht für irgendwie für anders denkende Menschen ein guter Nährboden ist und dann ist das eine Nebenerscheinung davon, aber.
Ich glaube, das ist dieses Elitäre.
Das auch, das gibt es ja auch ein Teil vom Black Metal, dass das so ein bisschen diese
Genau, und das, elitäre geht dann, das Ebene lässt sich halt gut verbinden mit diesen faschistischen
Ideen. Genau.
So. Das ist tatsächlich so, mit bestimmten Musikecken, also Szenen, tatsächlich oft erfahre, ist tatsächlich ein gewisses Elitäre. Einstellung im Sinne von, wir hören den geilen Shit und ihr dann seid mal Mainstream-Arschlöcher.
Da haben ja auch alle, die das sagen, recht. Und ich sag mal, ich sag auch immer, die Musik, die ich höre oder gehört habe, immer, das war natürlich die beste.
Natürlich.
Ist halt so.
Also, das ist ja auch die, wie soll ich sagen, das ist die persönlich emotional aufgeladene Musik.
Ja, natürlich.
Es ist schwer nachzuvollziehen, warum andere Musik, also es ist einfach für mich, warum andere Musik für andere Leute emotional aufgeladen ist, wo sie doch ganz furchtbar ist.
Ja. Also meine Frau kann nicht nachvollziehen, warum ich bei Freezing Moon von Mayhem feuchte Augen kriege. Weil ich das schön finde.
Also ich hatte diese Denkweise früher auch, so in den, also so in den Teenager-Jahren, so frühe 20er. Aber ich habe mich da ganz aktiv davon entfernt. So. Irgendwann habe ich gedacht, so, eigentlich ist das total bescheuert.
Das ist auch kein Denkweise, das ist einfach emotional. Also das ist so ein Bauchding, weißt du? Das ist der Scheiß, mit wem bin ich aufgewachsen. Mit dem verknüpfe ich halt ganz starke Emotionen. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn andere Leute mit der anderen Musik das genauso geht. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen im Sinne, weil ich einfach die emotionale Verknüpfung
habe. Also bei mir ging es auch damit einher, dass ich halt auch viel neue Musik entdeckt habe aus anderen Richtungen, die mir halt sehr gut gefallen hat. Und dann, für mich war es zum Beispiel Hip-Hop oder irgendwie so elektronische Musik oder auch so also aus dem Avantgarde-Bereich. So, das hat mich total interessiert. Und dann fand ich es halt, konnte ich einfach nicht mehr mit diesem gewissen Leben, ich muss das jetzt kacke finden, nur weil ich mit Metal aufgewachsen
bin. Macht doch weniger Spaß.
So, ja, das hat total bescheuert.
Aber es macht auch Spaß, Leuten zu sagen, ihr seid scheiße.
Es kommt auch im Kontext.
So ein bisschen.
Ja, also wenn man die Leute sowieso nicht mögen muss, dann ist das
einfach. Also Leute, die jetzt, sagen wir mal, Helene Fischer abfeiern,
ich muss nicht Verständnis für alles haben. Ich finde die Frau geil, wenn sie die Fresse hält.
Also,
ja, man muss ja Respekt vor ihr haben. Ich meine, die hat halt schon.
Die singt ultra krass gut. Ich sag's euch.
Das habe ich schon öfters gehört.
Die kann wirklich was. Sie hat halt auch eine Musical-Ausbildung. Das ist eine richtig harte Ausbildung. Total. Ja. Vielleicht macht Thrash Metal Helene Fischer aggressiv.
Könnte ich nachvollziehen.
Keine Ahnung.
Aber das ist halt einfach Mainstream-Pop so. Das ist halt immer, also fast immer stumpf und stupide. Das ist halt einfach so. Ja. Da muss man sich mit abfinden.
Wobei sogar Helene Fischer im Gegensatz zu anderen Vertretern dieser Art ja noch richtig, also
progressiv.
Ich sag mal, wollen wir jetzt negativ über andere.
Ja, wir lästern jetzt.
Ja, also, ich sag mal so, die Amigos. Oder
die Amigos.
Ja, ganz groß.
Google das da. Oder Kalkofs Matscheibe.
Ja, Oldschool-Schlager, Superstars.
Die sind, also die gibt es seit 30 Jahren, die sind auch mega erfolgreich, aber von meinem Respekt.
Treten die mit so einem Mexikaner-Kostüm auf?
Nein, mit schlechter Frisur und Gitarre.
Sind die so wie die Gypsy Kings?
Nein, die Gypsy Kings sind gut.
Ja, die Gypsy Kings sind Hammer.
Die haben schließlich hier Hotel California gecovert. Aber da sage ich zumindest, also da sage ich aus meiner Warte, das ist musikalisch wirklich der Bodensatz.
So reine Profitmusik quasi.
Oder das ist noch nicht mal Profit, also die haben damit halt Erfolg.
Ich zeige gerade ein Bild von den Amigos rum.
Aber auch da, es gibt Leute, die finden das toll, die sind damit glücklich oder das macht die glücklich. Also von daher, auch nur weil ich das jetzt nicht mag, ist es ja kein allgemeingültiger Status, zu sagen, das ist scheiße. Nein, es gibt Leute, die macht das glücklich. Ja, unter anderem hat das meine Schwiegereltern waren auch auf dem Konzert.
Meine Oma wird dir wahrscheinlich auch was erzählen, wenn du sagen würdest, die Amigos sind scheiße.
Ja, ne, also von daher, das ist halt immer sehr subjektiv. Aber es macht trotzdem Spaß zu sagen, ihr seid doof.
Ich glaube, also ein bisschen Abgrenzung muss schon sein. Das gehört ja zu jeder Subkultur auch irgendwie dazu.
Ich würde ja auch nie Hip-Hop hören, aber ich finde 5 Sterne Deluxe geil. Ich finde das Bo als Solo geil. Die fand das...
An der 4 finde ich auch.
Fette Bulette.
Es könnte alles so einfach sein. Ist es.
Aber nicht.
Das ist gegen das, was man am meisten hetzt. Auch. Das finde ich
doch weird, aber
würde ich heiraten.
Ja, wirklich, Schlager ist bei mir so die einzige Musikrichtung, mit der mich sehr schwer tue. Also es gibt tatsächlich auch einzelne Schlagersongs, die ich sehr gut finde. Also vor allem eine Künstlerin ist für mich relativ wichtig, Gitte Henning heißt die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Natürlich. Also eine Schwedin, macht seit den 70ern so.
Jazzmusikerin.
Genau, die hat eigentlich Jazzmusikerin, ich habe tatsächlich auch ihr Jazzalbum auf Schallplatte.
Ja.
Aber die hat auch gute Schlagersongs gemacht, so die kann ich mir auch geben.
Ist aber nicht eigentlich auch Schlager.
Aber ist zum Beispiel, finde ich, ganz großartig. Ich glaube, ich kenne auch irgendwie keinen, der sagt, aber ist nicht gut. Kann ich mir nicht vorstellen.
Es gab sogar
eine Metal-Cover-CD von diversen Bands, ich glaube, Sirion waren dabei, die haben ABBA-Songs gecovert. Das ist schon 20 Jahre her.
Die sind einfach mega gut komponiert, die Songs
von denen. Das ist krass.
Ich mag auch die Hits von ABBA. Also ich bin jetzt kein ABBA-Experte, so, aber ich würde jetzt nicht ABBA dissen wollen.
Schlechte Live-Erlebnisse und gute Bach-Choräle.
Mein schlimmstes Live-Erlebnis war Foo Fighters bis jetzt.
Foo Fighters?
Ja, ich fand die Alben immer so, okay. Ja. Die Videos waren lustig, die Alben waren so, okay. Da habe ich gedacht, okay, live vielleicht ein bisschen mehr, das ging vielleicht ein bisschen mehr nach vorne. Wollen sie ein bisschen mehr rein? Nein, sie haben 1:1 die Alben reproduziert, was gut ist, was qualitativ wahrscheinlich hochwertig ist, aber in dem Moment langweilig war, weil ich dachte, da kommt was.
Ja.
Okay. Und da kam nichts. Oder nur...
Da war denn mein schlimmstes Live-Erlebnis. Wie schlimm war da gar nicht.
Ich habe noch...
Ich will jetzt nicht über Underground-Bands, Lester. Den kennt man doch jemanden.
Ah ja.
Lass mich überlegen, was Profi-Bands.
Eine scheiß Location hatte ich mal. Doch, mir ist gerade mein schlimmstes Live-Erlebnis eingefallen. Ich war bei Blümchen.
Blümchen? Ja. Ist das nicht diese Techno-Tussi aus den 90ern?
Ich war mit einem Freund da, aber
ich verstehe, was du meinst.
Das Lustige ist, ich war mit einem Freund da und durch den habe ich Cradle of Filth kennengelernt.
Oh.
Und der hat dann irgendwie.
Das war die Band meiner Teenage-Jahre.
Ja, das war mein schlimmstes Live-Erlebnis.
Ja, doch, die habe ich auch mal live gesehen. Das war auch nicht gut.
Live. Ich hab Real Film auch live gesehen, weil da waren die sehr gut.
Ich habe die in den Essen in der Zeche Karl so nebenbei auf einem Festival gesehen. Und ich meine, wie gesagt, ich kann gar nicht singen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man 2 Stunden lang am Stück kreischen kann. Kann man das?
Ja, kann man.
Das kann man, ja.
So?
Und der hat noch der hat ja noch so eine andere Technik, wo der irgendwie so Inhale-Screams, die der macht teilweise.
Cradle of Filth jetzt, ja.
Nee, macht er nicht.
Ach, ich glaube, die hohen Dinger.
Nee, das macht er nicht. Der schreit halt im Fall selbst so. Das kann man üben, das geht.
Also wenn ich alleine Auto fahre und grunze, dann bin ich danach aber stumm.
Also man muss natürlich auch bedenken, dass der Typ jetzt auch schon ein bisschen älteres Semester ist. Ich meine, Cradle of Filth gibt es seit Anfang der 90er.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich habe die auch nur einmal gesehen und als ich sie gesehen habe, war sie sehr gut. Ich habe mir auf YouTube andere Videos angeguckt. Da waren die sehr schlecht.
Also ich habe sie letztes Jahr auch noch gesehen und da war es auch dann okay. Also da muss ich wirklich sagen, ich war Rockhards Festival oder so waren die, glaube ich, letztes Jahr. Und da dachte ich mir, okay, ich hatte die beschissener in Erinnerung. Ich fand halt gerade, dass der Sänger seine Screams so nicht reproduzieren konnte.
Aber da, grundsätzlich ist das auf jeden Fall möglich, so diesen Gesangsstil so lang zu machen.
Ja,
zwei Stunden geht auf jeden Fall.
Ja, du brauchst halt
eine richtige Technik. Aber das ist halt auch
Tagesform. Ja, Tagesform, ja. Technik. Du musst es auch trainieren, weißt du, wenn du einfach
ungeübt
oder was rangehst, ist normal, dass du da heiser bist nach 10 Minuten. Ja.
Ah. Ja. Also ich bin ja selber Death Metal Sänger, so ich kann das auf jeden Fall. Ich kann das auf jeden Fall 2-3 Stunden machen.
Also richtig?
Ja, das ist, wenn man die richtige Technik hat, ist das erfordert das kaum Anstrengung.
Ich muss danach immer husten nach 2 Sätzen.
Ja, dann machst du es falsch.
Davon gehe ich mir aus.
Das darf nicht passieren. Ne?
Ab und zu muss ich in die Kirche, das kommt selten vor. Und dann, ich singe dann ja auch leidenschaftlich mit.
Aha.
Mhm. So, immer auf der untersten Tonstufe. Und ich wollte mir, boah, mit einer Eintonmusik. Was muss man das sonst machen, ne?
Aber sakrale Musik ist super.
Ja,
hat so eine Schwere und Traurigkeit, das finde ich immer geil. Ich stehe auch sehr auf Bach-Choräle.
Ich dachte, du meinst ja mein Freund der Baum.
Das
ist gar nicht sein
Gestrom. Okay, auch nicht.
Ja.
Ist auch schon ein bisschen älter.
Ich dachte gerade an so, ich komme ja aus einer evangelischen Ecke. Mhm. Und so evangelische Wander-Religionsunterricht wieder.
Wander-Religion?
Okay. Also je nach Situation. Aber auf jeden Fall immer ein Konzert geht da.
Ich war auf ein paar Mal auf so evangelischen. Also vom CVJM, das ist ja dieser evangelische Jugendverein, da war ich auf so Freizeiten als Teenager. Aber die haben immer nur so diese Lagerfeuerlieder gesungen.
Wer hat die Kokos los? Wer hat die Kokos los? Wer hat die Kokos los geklaut? Und die Maultrommel war das Buch, ne?
Die klassische
Lagerfeuerlieder. Hast du eine Maultrommel? Das war da auf dieser Platte drauf. Ich sehe die dauernd aus diesem Winkel. Tiefer, da neben dem Skelettkopf-Typen da. Da so ein
Skelett. Ah, ja. Das muss ich zeigen. Ja, das ist
groß. Hier, für alle Hörer, wie ihr jetzt sehen könnt.
Maultrommel.
Ein großer, unübertrefflicher Solist.
Der Ture macht jetzt ein Foto und dann.
Maultrommel?
Ja. Ich kann so Maultrommel ein bisschen Sachen spielen, aber ich habe meine Maultrommel verloren. Hast du einen?
Nee, ich habe leider selber keine. Aber das ist das Tolle an Vinyl, dass man in irgendwelche Secondhand-Läden geht und dann solche Sachen findet.
Ich lese vor: Die Maultrommel. Ein großer, unübertrefflicher Solist, Emanuele Calulluccio. Das wäre so boing, boing.
Nach Shallow Metal jetzt Mount Trommel.
Shallow Metal habe ich auch nicht verstanden.
Ja.
Apokalyptiker. Fand ich nie gut.
Hatte als Teenager tatsächlich 2 Alben von denen, die ich auch gerne gehört habe damals, aber seitdem habe ich mich gar nicht mehr damit beschäftigt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Es gibt auch Metal-Bands, die Maultrommel benutzen teilweise, so Fintroll und so Sachen, so Folk-Metal. Da hat man meistens im Hintergrund dann.
Ist ja auch noch 5 Minuten entfernt von Mundharmonika.
Was ich ganz geil fand, hier bei die apokalyptischen Reiter auf der All You Need Is Love, glaube ich.
Ah, das war eine
gute Frage. Das Lied Rausch. Haben sie das Didgeridoo am Anfang?
Ja, das fand ich extrem geil.
So groß, man. Didgeridoo ist einfach mächtig. Das ist der Ursound der Menschheit. So richtig.
Heilloses Bandauftritte in Filmen, Genörde.
Es gibt ja noch eine andere Band.
Ja.
Die durch einen Film bekannt geworden ist.
Tenacious D, nein, das war umgekehrt.
Cannibal Corpse.
Echt? Ah ja.
Das wusste ich nicht.
Ja, das ist
Ace Ventura. Ace Ventura habe ich da auf VHS.
Habe ich bisher immer noch nicht gesehen.
Das war der Durchbruch für die Band tatsächlich.
Ja. Wusste ich nicht.
Krass. Mit Jim Carrey. Weil da gibt es eine Szene in dem Film.
In dem Film, nicht in der Band, Jim Carrey.
In dem Film.
Jim Carrey war natürlich nicht in der Band, aber Jim Carrey hat... Also da sind die Informationen etwas... uneindeutig. Also manche sagen halt quasi, dass Jim Carrey ein Fan von der Band war und die eingeladen hat und andere sagen, es war der Regisseur, der hat einfach so ein Gimmick gesucht hat. Jedenfalls, es war Cannibal Corpse und die treten in dem Film auf, in so einer Clubszene, in der Jim Carrey quasi auf der Flucht ist und dann tanzt er halt so zu Cannibal Corpse, während die halt Hammer Smash Face spielen. So der bekannteste Song eigentlich von denen. Durch diesen Film haben die halt diese große Reichweite bekommen in den 90ern.
Ich glaube, das war aber damals ein beliebtes Marketing-Tool. Also Bands Batman-mäßig in Filme einbauen.
Ja?
Ja,
ich glaube auch.
Turtles.
Turtles?
Turtles 2. Ja,
wir waren da drin.
Ich weiß das gar nicht. Weiße Hip-Hop-Band in den 80ern.
Plop, 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 plop.
Vanilla-Eis mit dem Song Ninja Rap.
Plop, 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 plop.
Vollkommen ohne zu zusammenhängen, landen die auf diesem Konzert. Und verprügeln quasi zum Soundtrack der Band dann zu Schredder.
Das kam immer wieder. Und bei Wayne's World natürlich auch Bands. Ne?
Ja,
ja.
Ja, definitiv Blues Brothers.
Blues Brothers.
Ohne zusammenhängen. Ja. Sind da Bands auch getaucht.
Vor allem bei Blues Brothers 2 waren sehr viele.
Ich weiß von diesem Film nichts.
Echt nicht?
Nein.
Warum nicht?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das verpasst.
Blues Brothers ist cool.
Blues Brothers 2.
Auch cool.
Ja.
Also nicht so cool wie der erste, aber auch gute Musik dabei.
Was hat der Leon da für eine Kassette mitgebracht?
Er hat diese länger.
Das ist Ace Ventura. Das ist der Ace Ventura.
Ich gucke gerade, ob da irgendwas im Cannibal Corpse draufsteht, aber wahrscheinlich nicht.
War auch der Durchbruch für Jim Carrey selbst, ne?
Ich glaube, stimmt, ja.
Das kann auch sein, ja.
Also ist die Geschichte von Cannibal Corpse und Jim Carrey unwiderruflich miteinander verbunden.
Kleine gemütliche Festivals.
Das war richtig beschissen eigentlich, die Situation, weil das Metalfest und das Outloud respektive Beastival waren, glaube ich, von den gleichen Leuten. Und ich war damals auf dem Metalfest 2011 und 12 und das war richtig geil. Das Beastival respektive Outloud Festival, das war dann, das Metalfest war dann immer sehr geil. Und dann auf einmal gab es halt das noch von den gleichen Veranstaltern. Und das Metalfest war dann auf einmal zwar noch genauso teuer, aber
Metalfest, ist das nicht eigentlich in der Schweiz gewesen?
Nee, das gab es in
von der Legacy?
Ja, das ist das Legacy-Fest eigentlich gewesen, ja.
Ach so.
Aber danach war das nicht mehr das Legacy-Fest, sondern das Metalfest. Und dann auf einmal gab es daneben halt noch dieses Beastival. Und das Metalfest war noch genau gleich teuer, hatte aber nur noch eine Bühne statt zwei und irgendwie nur noch zwei Drittel so viele Bands. Und es war richtig kacke. Das heißt, die haben da einfach ihr Kapital genommen und einfach noch ein anderes Festival gespawnt. Von dem Geld, wo die normalerweise dieses eine nur gemacht haben, haben den Preis aber gleich gelassen für das eine Festival. Und es war einfach tausendmal schlechter. So. Es war auch viel schlechter organisiert das Jahr und alles. Und ja, ich war dann auf beiden. Das Festival war okay. Wäre aber nicht nötig gewesen, wirklich nicht. Und ich glaube, dass es heutzutage das Festival respektive Out and Loud nicht mehr gibt, zeigt das ja wohl. Ich weiß nicht, ob es das Metalfest noch gibt. Aber.
Also ich glaube, bei meinem letzten Out and Loud, ich fand das so richtig gemütlich. Wir hatten unseren Wohnwagen da, haben da so ein paar Jungs kennengelernt, auch im Wohnwagen, haben hinter der Bühne gepennt, also war einigermaßen leise. Kein Schlamm, nicht wie ein Wacken. Nicht so voll.
Ja, also das Beastival an sich, da hat es halt so viel geregnet, dass da so Schlammfälle, wirklich so Wasserfälle aus Schlamm so den Berg runterkamen und durch die Zelte der Leute gelaufen sind. Und wir waren, glaube ich, zwei Tage da und wir haben eine Nacht im Auto geschlafen und dann die zweite Nacht sind wir aber gefahren, weil wir hatten da gar keinen Bock überhaupt erst unsere Zelte aufzubauen.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ja, aber das war das erste Mal. Dann freut mich, dass es dann auch bessere.
Also wir haben unseren Wohnwagen auf Asphalt unten gehabt. Das war scheißegal, wie das Wetter wäre.
Wohnwagen,
ja.
Festival.
Natürlich Wohnwagen. Ich brauche mein eigenes Scheißhaus und brauche eine Dusche.
Du. Das letzte Festival, auf dem ich war.
Ich habe jahrzehntelang über dich gelästert. Beim letzten Festival habe ich gedacht, ich ziehe ins Hotel das nächste Mal. Ich bin zu alt für den Scheiß.
Jawohl.
Achso, ja, also da kann ich auch noch eine Anekdote hinzufügen, weil das letzte Festival, auf dem ich war, war das NRW Death Fest 2019. Shoutout an dieser Stelle, weil es ein ultra geiles Festival ist, auf dem Behold auch schon gespielt haben, 2017. Ja. Purer Underground, also das ist in Wermelskirchen, falls euch das was sagt. Eine Stunde außerhalb von Köln, genau, im AJZ, also so ein linker Jugendschuppen.
Das ist
einfach nur ein Haus am Stadtrand. Genau, aber die haben da wirklich die Underground-Elite des Extreme Metals quasi immer am Start. So Bands aus der ganzen Welt, aus Peru, aus Amerika, aus asiatische Bands, alles mögliche. Ich wollte eigentlich auf diese Zeltsituation zurück, weil da haben wir nämlich auch auf dem Asphalt campiert quasi. Ja. Weil die letzten Jahre gab es da immer noch so einen Grünstreifen, ja. Und das gibt's jetzt nicht mehr. Das ist alles platt gemacht worden. Genau, da mussten wir auch auf dem Asphalt pennen. War so semi-bequem.
The End.
Ja, können wir kurz lüften, weil ich krieg wirklich
Kopfschmerzen. Ja,
aber es ist so laut immer draußen. So.
Ich würde es auch in den Sack hauen.
Soll ich hier ein bisschen, oder fällt da irgendwas um?
Was ist alles, Digga?
Ja, soll ich die Aufnahme stoppen? Dann sind wir fertig, oder?
Ja.
Sehr, sehr.
Wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, uns zu loben, euch auszukotzen, uns Hassmails zu schreiben,
ja,
könnt ihr uns einen Kommentar da lassen, auch unter uns auf unserer Webseite, das Kontaktformular benutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben an info@rodcast.de und bei iTunes kann man, glaube ich, auch noch kommentieren.
Yay, wir sind nämlich bei iTunes.
Wir sind multimedial.
Yeah.
Wir sind voll modern.
Yeah.
Wir sind
Rodcast. Rodcast.
Rodcast.
Cast.